Rüdiger.
Ja, Bernie.
Ist Adventsstimmung hier.
Ja, du, aber, ja. Aber mächtig.
Ja, Advent, Advent, ein Mikrokabel brennt.
Ja, das auch, selbst du hast meiner Ehren und des Podcasts willen ein Mikrokabel angezündet, Bernie.
Eben, wir haben nicht einen Adventskranz, sondern wir haben vier Mikrokabel, wo wir jede Woche eins anzünden.
Ja.
Ja. Viel Spaß bei der Sendung.
Viel Spaß.
Meine Damen und Herren, die Brände sind gelöscht, der Rauch ist abgezogen und hier ist die 251. Folge Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen, nothing but a good noodle, falls du weißt, worauf ich anspiele.
Ja, warte mal, irgendwas klingelt da gerade.
Ja, ich erkläre es dir später, okay? Wir lassen es als Cliffhanger so stehen.
Gut, gut, gut.
Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er, da wird meine Stimme rau, the many-faced actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimme. Der Hauskatzen, das muss man aushalten können, auch erstmal, ne? In der Langsamkeit. Mhm. Der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Connoisseur, der Bürgermeister von Daddington City. Er ist Mobilist und Militarist. Er ist der Porn-Free-Pesketarier und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet. Er ist der Mann ohne Pflichtspieltore. Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert, wir sind von der Imkerei Peschel Biederein, Lava Weinting.
Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Danke für die Spenden und Aufmerksamkeiten. Aufmerksamkeiten, sagt man das?
Natürlich sagt man das.
Ja, natürlich sagt man das. Auch ihr könnt den Brennerpass unterstützen. Per PayPal geht es via meine E-Mail-Adresse bernie.meyer@gmail.com oder ihr schreibt mir und fragt nach Kontodaten. Unser Thema heute, Rüdiger, du darfst es sagen.
Kino.
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 Es ist eine Hommage ans Kino.
Ja.
Weil Kino bedeutet uns viel, das kann man so sagen, oder?
Ja.
Es ist aber auch so ein kleines, hey Kino, geht's dir gut?
Ja, hey Kino, bist du noch da?
Ja.
Lebst du noch?
Ja, genau.
Was, ja?
Und wir haben aber auch zwei Filme geschaut, nämlich zum einen den Film Mank, den neuen David Fincher-Film, der am Freitag neu ins Netflix, zum Netflix-Sortiment hinzustieß, und Mulan, weil wir nämlich Billigheimer sind und nicht 30, 25 Euro zahlen wollten auf Disney Plus, sondern gewartet haben, bis er dieses Wochenende umsonst als für Disney Plus Kunden
gestreamt wurde. Aber dann haben wir sofort geguckt.
Dann haben wir sofort geguckt, ja. Okay, Rüdiger, ich möchte dich fragen, hast du auch diese Woche zufällig Fake-Hörerpost bekommen?
Ja, habe ich.
Und dann lies doch bitte vor.
Ich habe bekommen Frau Dr. Nadine Wählerisch aus Hamburg, Bernie.
Mm.
Die fragt, Jungs, steht es eigentlich um euren Spotify-Jahresrückblick? Ist da irgendwas, was sich zu teilen lohnt?
Also da muss ich sagen, dass ich habe erst, glaube ich, im September getrennte Spotify-Accounts mit meinem Sohn einrichten lassen.
Ja, okay.
Und da muss ich eigentlich viel mehr dazu sagen, ne?
Genau, bei mir genau das gleiche, Bernie.
Also es wird dominiert, angeführt von Europe The Final Countdown.
Ja, Bernie, genau wie, ja, ich sag dir gleich meine, ja.
Und dann kommt sehr viel Asterix als Legionär und so Kram.
Ja.
Bisschen Warrior Cats, bisschen Percy Jackson und irgendwann so ab Platz 19 tauche ich auch mal auf.
Ja, ist genau wie bei mir. Also mein Song 1, um nur das zu sagen, ist Cotton Eye Joe.
Alright. What can you do, ne?
Also sorry, Frau Dr. Wählerisch. Ich fürchte, für einen Popkultur-Podcast haben wir da wenig.
Ja, pass auf, ich kann sagen, was es bei mir noch relativ hoch geschafft hat, wenn ich mal so ab Platz 20 anfange.
Ja.
Also ich höre tatsächlich nach wie vor offensichtlich sehr viel Vampire Weekend, wie jedes Jahr.
Ja.
Ich habe dieses Jahr viel Die höchste Eisenbahn gehört.
Stimmt, hast du auch öfter erwähnt, ja.
Ja, und tatsächlich auch viel Clouseau, muss ich steht da irgendwie. Mhm. Phil Clouseau, Phil
Maroon. So und so viel Clouseau.
Ja, ja, genau. Auch zwei Songs von Maroon 5 stehen da hoch oben. Und auch die Chainsmokers, also man könnte nicht, wenn man das so sieht, man ist so ein bisschen dankbar über jeden Phoebe Bridgers-Eintrag, weil wenn man das so sieht, muss man schon sagen, nach einem Indie-Pop und Connoisseur sieht es nicht aus, diese Playlist.
Ja. Ich kann nur sagen, was mein Sohn mir nicht in das Playlist verhagelt, schaffe ich selber durch meine Engagements an Theatern, weil ich ja immer wieder Coversongs singen muss. Also ich glaube, der meistgehörte mein Song in den letzten 4 Wochen war entweder die Karat-Version oder Peter Maffay, Über 7 Brücken musst du gehen.
Hm. Ja. Ja.
Also das, ja.
Immerhin muss ich sagen, dass meine Spotify-Charts jetzt überwiegend pur frei sind.
Na, das ist doch was.
Durch diese
kurze. Du, da sagt doch mal einer, 2020 hätte nicht auch.
Ja, und dann muss man sagen, da hat sich mal diese Beziehungspause auch mal dann wirklich rentiert. Auch mal Früchte getragen. Mhm. So, aber ich habe auch eine Hörer.
Ja,
Hörerin auch? Tatsächlich auch.
Ah ja, ja, ach verrückt,
ja, bei mir auch. Lisa Ressling.
Ressling,
ah. Ja. Nicht Wrestling,
ja,
sondern
ja.
Ressling. Ja, R-E-S-S.
Ach ja, mit Ä sogar.
Ja. Lisa Ressling aus Hohenwutzen. Und wer es nicht kennt, Hohenwutzen ist ein Dorf der sogenannten Insel Neuenhagen im Landkreis Märkisch-Oderland. Mhm. Und vielleicht für Fans noch wichtig, seit der Eingemeindung im Jahre 2003 ist Hohenwutzen ein Ortsteil von Bad Freienwalde leider.
Das kenne ich, da war ich schon auf Tournee. Ja. Ich wollte wirklich den Witz schon bei Wutzen machen, dass der auf Tournee war, aber Bad Freienwalde war ich wirklich schon auf Tournee.
Aber es ist auch schwierig, irgendwas zu sagen hier in diesem Podcast, wo du noch nicht auf Tournee warst.
Ne? Das stimmt. Ja. Das ist, obwohl, ich habe festgestellt, es gibt noch ein paar große Flecken auf meiner Tourneelandkarte. Ich war noch nie in Kiel, ich war also weder auf Tournee noch so.
Ja.
Cuxhaven, es gibt wirklich Orte, da muss ich unbedingt noch hin.
Buxtehude?
Buxtehude war ich schon.
Ah, okay. Ich war weder Kiel noch Cuxhaven noch Buxtehude.
Ja, dann geht da die Brennerpasstour hin.
Also Lisa schreibt,
ja.
Leute, das wäre doch mal ein Anliegen, weißt du? Also wisst ihr, spart euch mal das Geld.
Ja, spart euch euer Geld.
Spart euch euer Geld und macht uns total publik. Ja. Und zwar nicht, weil wir jetzt irgendwie 10.000 Hörer brauchen, um 10.000 Hörer zu haben, sondern weil wir gerne auf Tour gehen würden.
Ja, oh, das wäre schön.
Mit dem Brennerpass auf Tour, wäre das nicht geil?
Das,
so wie Nils und seine Boys da bei Gästeliste Geisterbahn.
Ja.
Da hätte ich mal richtig Bock drauf.
Du, wie letzte Woche, ich muss schon wieder Diesel.
Ja. Oh. Ach, tja, Gesundheit.
Danke.
Ja. Ach so, Lisa schreibt, ne?
Ja.
Guten Morgen, Jungs. Mhm. Ich bin übrigens großer Brennerpass, aber auch großer Royals-Fan und wollte von euch wissen, von welchem Land wärt ihr denn gerne König oder Königin?
Sehr gute Frage. Ich muss schon wieder niest.
Er niest.
Alle Deckung. Ich, also wenn ich schon König wäre, dann, ich finde, es müsste irgendein Inselstaat sein. Weil ich verliere sonst zu schnell den Überblick. Dankeschön.
Ich reiche Rüdiger einen Tempotaschentuch.
Und ich möchte auch möglichst wenig Einwohner haben. Ich weiß nicht, ob ich mit der Verantwortung klarkäme.
Ah, okay.
Wie ist bei dir?
Ja, also aus ästhetischen Gesichtspunkten würde ich zum Beispiel, wäre ich, glaube ich, gern Kaiser von Japan. Oder ja. Eigentlich vielleicht sogar Prinz eher. Ist noch nicht ganz so viel.
Prince of Japan. Alright.
Ja, aber auf der anderen Seite natürlich, das ist mir politisch viel zu heikel alles da.
Mir auch.
Also wäre ich vielleicht einfach nur gern König von Deutschland. Und jetzt müssten wir Rio Reiser singen.
Mhm.
Aber da fällt mir der Text nicht ein. Außer das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von...
Heißt es nicht Kaiser von Deutschland?
Nein.
König? Ja. König von Deutschland. Ja, ja. König. Gut. Ja.
Ja. Nee, ich will überhaupt kein König sein.
Du könntest König der Schlegelstraße 12 sein und ich?
Ja, der Schlegelstraße 14. Ja. Ja. Lassen wir es dabei.
Lassen wir es dabei.
Ja. Das hat auch so ein bisschen Hintergrund, weil wir kommen ja später noch zum Kaiser von China, ne?
Das stimmt, ja.
Ja. Okay. Zu den News der Woche.
Ja.
Du kennst ja vielleicht den Pionist, wie heißt er? Igor Levit, oder? Mhm. Nicht my favorite person auf Twitter, aber hat was Interessantes gepostet. Und zwar, letzten Montag hätte der Kulturausschuss abstimmen sollen unter dem Titel Endlich wieder mehr Kultur wagen. Und da wäre es dann so um flexiblere Regelungen während Corona gegangen. Jetzt zitiere ich mal. Wäre Konjunktiv, denn als der Kulturausschuss aufgerufen wurde, waren nur noch 10 Mitglieder anwesend. 2 zu wenig und so wurde die Sitzung 30 Minuten vor dem regulären Ende abgebrochen. Entsprechend sauer reagierte Antragsteller Florian Kluckert von der FDP, leider Gottes. Ich finde das echt ein Skandal. Im letzten Jahr hat man sich die Diäten erhöht und jetzt hält man es nicht mal 3 Stunden im Ausschuss aus. Die Ausschussvorsitzende Sabine Bangert von den Grünen bestätigt den Abbruch. Je ein Mitglied der SPD und der CDU hat sich vom Acker gemacht, wird sie zitiert. Nun könne erst im Januar über den Antrag abgestimmt werden. Was denkt man da, wenn man das liest, Rüdiger als Kulturschaffender?
Das klingt sehr ärgerlich.
Ja?
Das klingt, das so ja, wichtige Politik durch mangelndes Interesse, das ist hart. Es deckt sich ein bisschen mit dem Bild, was ich habe, so von Kulturpolitik und was ich auch mal gehört habe über Kulturpolitik, jetzt im Speziellen in Berlin, dass letztendlich, es sind gar nicht so viele Leute, die was zu entscheiden haben. Ich glaube, ich habe schon mal mit dir darüber geredet. Wir müssten auch in die Politik gehen, Bernie, und Anwesenheit zeigen. Da wäre schon viel erreicht.
Mit Anwesenheit wäre schon in dem Fall einiges erreicht, ne?
Ja.
Einfach mal sitzen bleiben.
Ja, aushalten. Erfolg hat viel mit Aushalten zu tun, habe ich auch gelernt.
Weißt du, das ist ein weises Wort.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass das mit der Kultur in Berlin, ich glaube, es gibt zu viel davon. Ich glaube, in Berlin herrscht so ein bisschen die Einstellung in der Politik auch, naja, ist ja, machen Club zu, machen Restaurant zu, machen irgendwie.
Es entstehen 3 neue.
Ja, genau. Mhm. Es ist ein sehr fruchtbares Pflaster für alle Leute für Kulturschaffende. Und Berlin hat ja diesen Ruf, dass jeder Depp hierher kommt und dann was mit Kultur oder Kunst macht. Und da verlässt man sich, glaube ich, so ein bisschen drauf auch, ne? Ich glaube, man schützt es vielleicht nicht so, wie man es schützen müsste.
Vielleicht
in Städten, wo es nicht so viel Kultur gibt. Mhm. Nur ein Hot Take von mir.
Mhm. Vielleicht ist auch vielen nicht klar, was denn wirklich der Nährboden ist für kulturelles Schaffen. So, also. Ich weiß es nicht.
Ja gut, aber jetzt hat ja unser Freund, der Magus aus Bayern.
Ja.
Kennst du Magus, ne? Magus Söder.
Söder, ah ja.
Ein Franke.
Ach so, ja. So
deshalb okay. Magus.
Magus, ja. Ah ja.
In Franke heißt der Markus Magus.
Ja. Magus.
Und der Magus hat er jetzt gesagt.
Ja.
Der Magus hat er jetzt gesagt, jetzt müssen wir aber nochmal wirklich ran an die Corona-Regel, nochmal ein bisschen verschäffen.
Mhm.
Und wenn man es verschäfft, die Corona, ne? Dann heißt es auch Ausgangssperren. Und besser jetzt als zu spät, hat der Markus gesagt.
Das habe ich jetzt schon öfter mal von Leuten gehört, dass sie sagen, boah, ich lieber Ende mit Schrecken. Aber nee, die sagen jetzt lieber dieses so leicht vor sich hin Lockdown, was zu nichts führt, zieht die Sache so in die Ewigkeit. Also ich höre jetzt auch von Leuten harten Lockdown, damit irgendwann wieder aufgemacht werden kann. Ich weiß es nicht, was denkst du?
Ja, ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist es notwendig, weil die Leute sich sonst irgendwie nicht zusammenreißen. Ich denke, es wäre auch mit einem Lockdown light in Anführungszeichen durchaus möglich, wenn man sich halt ein bisschen solidarisch verhalten würde. Aber ich glaube tatsächlich, ich glaube, die Menschheit und die Gesellschaft ist ein bisschen zu blöd für Pandemien.
Naja.
Das ist mein Fazit. Ich glaube, ich weiß es nicht.
Mhm.
Naja. Die Menschheit ist überhaupt auch zu blöd, für ihre Tierwelt aufzupassen. Aber wobei, geht vielleicht zu weit. Aber ich habe auf jeden Fall gelesen, durch diese Buschbrände in Australien in diesem und letzten Jahr sind 3 Milliarden Tiere geschädigt. Ich habe heute im Radio gehört, auf 1 Live getötet. Hier steht aber in der Presse geschädigt.
Hm.
Aber auf jeden Fall heißt es, etliche 100 Millionen getötet, wenn 3 Milliarden geschädigt sind.
Hm.
Auf jeden Fall sind circa 60.000 Koalas getötet worden.
Hm.
Ja. Das ist viel.
Spätestens bei Koalas, finde ich.
Hört Spaß auf. Nee, aber es ist schon viel. Das ist irre, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und naja. Und dann habe ich noch was ganz Merkwürdiges gelesen. Und zwar, vor 2 Wochen war Trump bei Fox News und durfte fast eine Dreiviertelstunde ungehindert irgendeinen Blödsinn von sich geben. Und dann hat die Moderatorin Maria Bartiromo hat immer gesagt, Mensch, das ist ja toll, das ist richtig schön, dass wir jetzt den Trump hier haben und was jetzt mal zu sagen. Also ja richtig, das ist mal ein Scoop, das ist mal geil, das ist mal eine Ehre, dass er hier ist und so. Und das war selbst für Fox-Verhältnisse so, wow, wow, Maria. Take it slow. Mhm. Und dann habe ich mal Maria Bartiromo gegoogelt und ich bin auf was sehr Kurioses gestoßen. Und zwar, die war sehr gut mit Joey Ramone in den 90ern befreundet.
Dann musst du mir jetzt nochmal auf die Sprünge helfen.
Joey Ramone, der Sänger der Ramones.
Ah, okay.
Ja.
Ach so?
Ja.
Ah, ja.
Poor little Joey Ramone. Und der hat sogar einen Song.
Also Bernie, da bist du ja an der Sache auf der Spur.
Ein Song über sie geschrieben, der heißt Maria Bartiromo und ist auf der Platte von 2002 drauf. Don't worry about me. Ist das nicht irre?
Das ist, ja, das ist wirklich irre.
Ja. Poor little Joey Ramone. Ja. Genau.
Lebt er noch?
Nein.
Johnny, fuck mal.
Nein. Gut, aber du trägst auch kein Ramones-T-Shirt von H&M, deshalb sei dir die Frage verziehen.
Ja.
Weißt du, was ich auch noch gelesen habe, Rüdiger?
Ja, bitte.
Ich
habe ein bisschen Angst, kommen so schlechte Nachrichten von dir gerade. Ja.
Übrigens schlechte Nachrichten, ne?
Ja.
Es fällt mir wirklich, ich weiß gar nicht, mir ist zu viel Corona-Action und News überall. Ich möchte mich dem gerne einmal am Tag ein Update reicht, Spiegel online lesen und dann weiß ich es wieder und dann reicht es mir. Aber auch wenn ich eins live höre, mein Gute-Laune-Sender, eigentlich alle 5 Minuten kommt irgendwie nochmal der Magus mit einem Zitat. Und das in NRW.
Das ist doch eine Frechheit.
Der Magus infiltriert alles mit seinen harten Corona-Regeln. Nee, zieht dir das nicht runter, ständig was von über Corona zu lesen? Oder nervt es dich?
Naja, es ist pandemiert halt, wenn eine Pandemie ist. Also es ist halt.
Ja, aber die wird so. Ja nicht besser oder weniger oder mehr, indem man 18 Mal am Tag drüber liest, oder? Die Maske setzt sich ja auch so auf.
Ja, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht setze ich mich weniger aus, vielleicht lese ich weniger, keine Ahnung.
Ja, und mich deprimiert es. Ich lese lieber so spaßige Sachen wie die Wirecard-Story, die Geschichte einer Milliardenlüge.
Ja.
Aber das ist im Finanzbuchverlag erschienen von Bergermann.
Das ist einer meiner Lieblingsverlage.
Autoren Bergermann und Thea Haseborg. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich dachte erst so ein Finanzbuch, ich lese es für die Arbeit, dachte erst so ein bisschen schwere Lektüre.
War ganz spannend.
It's fun.
Ja.
Rühe, it's fun.
Toll.
Vielleicht steige ich in Finanzjournalismus
ein. Du, ich weiß ja nicht so viel drüber, aber es ist, also da sind ja auch spannende Sachen gelaufen.
Ja, das ist spannend, aber es macht auch Spaß, es zu lesen, trotz der ganzen Fachbegriffe. Vielleicht ist es einfach auch so gut geschrieben. Aber ich habe wirklich Spaß mit diesem Buch.
Ich glaube, du, die Wirtschaft, das ist noch, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt.
Und vor allem, es ist that's some shady shit, mein lieber Mann. Also die Gesellschaften oder die Firmen, aus denen Wirecard hervorgeht, die haben ja so Porno-Dialer haben die programmiert. Weißt du, wo du einmal machst einmal hier so eine Porno-Seite und dann wechselt der Tarif von deinem Freenet-Tarif auf den Porno-Tarif und dann kostet es nicht mehr 0,9 Cent in der Minute, sondern plötzlich 3,42. Oder die haben auch so Sachen gemacht, wo es dann plötzlich gleich mal so 200 Euro kostet. Und dann kann man pauschal 800 überweisen oder so. Also some real shady shit.
Ja, sehr.
Daraus ist auch Wirecard entstanden, so ein bisschen. Und die haben ihr Geld ganz, ganz viel mit Glücksspiel gemacht. Also mit Leuten wie dir, Rüdiger.
Nee, also Moment mal. Oh, habe ich am Wochenende Bernie, du, seitdem, ich gucke ja kaum mehr Fußball und seitdem, und ich, meine Wetten, ich verliere nur noch,
Weißt du, du siehst auch ein bisschen aus wie Mank, als er zu seinem Bruder sagt, I'm washed up.
Ja, I'm washed up. Aber was musst du jetzt sagen? Rüdiger, das sind die besten Wetten, die du je gemacht hast.
Ja, genau. Das ist der beste Brennerpass, den du je aufgenommen hast, hätte ich jetzt gesagt.
Ach so, okay.
Ja, okay.
Naja.
Gut, aber auf jeden Fall dieses Wirecard-Buch fasziniert mich insofern erstens mal, weil es tatsächlich, man kann so leicht an Jobs kommen tatsächlich. An Jobs, wo man wirklich Millionen verdient, wenn man nur die richtigen Leute trifft oder mal kennt. Da ist oft, kommen da so Sachen
vor. Haben wir nicht letzte Woche erst über den Oettinger geredet mit seinen 13 Nebenjobs?
Ja.
Ja.
Da kommen oft so Sachen wie vor, wie, ja, und dann hat der bla bla bla, der kennt ja den Vater von dem, der stellt Vinylplatten her und der hat einen Sohn. Da sagt, mein Sohn, der macht irgendwas so mit Software, den muss man kennenlernen. Und dann treffen die sich und dann wird der Finanzvorstand oder so und hat ab dann so ein Millionengehalt und also es ist, mit was für Summen da so easy von peasy hantiert wird. Und tatsächlich auch wieder, ja gut, dieses Jahr Umsatz um 90% gesunken, ultra sorry, nur noch 0,9 Millionen und nächstes Jahr dann wieder Umsatzsteigerung von, sind wir wieder bei 16 Milliarden oder Millionen. Und
man darf da nur nicht so einen Respekt vorhaben.
Ja, ich glaube,
dann lebt sich's ganz ungeniert, glaube ich.
Klar muss man ein bisschen risikofreudig sein,
ja,
aber man darf tatsächlich, wie du sagst, man muss ungeniert sein.
Mhm.
Man muss wirklich ungeniert sein und auch auf jeden Fall keine Scheu davor haben, irgendwie sich die Finger schmutzig zu machen und auch mal ein bisschen im Glücksspiel oder Pornosektor Geld zu verdienen.
Mhm.
Weil, auch wenn die das immer nicht so offengelegt haben, aber warum die auch so einen steilen Aufstieg hingelegt haben, Wirecard, ist natürlich einfach auch aufgrund der Glücksspielindustrie.
Mhm.
Das geht daraus ganz klar hervor, würde ich mal behaupten.
Okay, dann höre ich damit auf.
Schönes Buch.
Ja.
Ja, gut. Du. Du kannst auch mit dem Koksen aufhören und sagen, weil das die Vertriebsketten, wohin das letztlich führt, ist.
Bin ich auch nicht einverstanden.
Werden auch Leute umgebracht führen.
Ja, bin ich gar nicht einverstanden, ja.
Gut, aber so hat jeder hat so Laster, deren, die, wenn man zu Ende verfolgt, deren Entstehungsketten, deren Genesis, dann führt es vielleicht irgendwo hin, was nicht gut ist. Kann vielleicht auch auf unseren Earl Grey hier, den wir trinken, zutreffen, wer weiß, was da auf den Earl Grey Plantagen abgeht. Wir können auch nur hoffen, dass Alnatura, trotz ohne Betriebsrat, dem nachgeht. Also ich meine ernst, nachgeht und guckt, ob die Vertriebswege, ob das alles so okay ist.
Ja.
Okay, so, aber jetzt kommen wir zur Kultur, bevor wir zum Thema Kino kommen. Ich muss ganz kurz sagen, dass BTS ein neues Album hat, wir als Verfechter von Korea-Pop, K-Pop, dürfen es nicht unerwähnt lassen. Es ist ein bisschen introvertiert, langsamer, auch hat was Balladenlastiges, was tragend Optimistisches.
Mhm.
Ich finde es bislang noch nicht, mich so nicht so gepackt.
Mhm.
Aber vielleicht fragst du nochmal deine Frau als Fellow K-Pop-Spezialistin.
Und meine Tochter vor allen Dingen mittlerweile.
Ja, was die sagen.
Ja.
Und kommst nochmal zurück im Brennerpass mit der.
Jetzt kommst du nächste Woche einfach, oder?
Ja. BTS, neues Album.
Ja, also ja. Blackpink läuft drauf und runter, nächste Woche BTS.
Good. Ja, Blackpink hatten wir hier natürlich auch schon erwähnt, ne? Ja, klar. Dir ist etwas runtergefallen, Rüdiger?
Das kann ich aber nachher aufheben. Okay. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen würde, aufzuheben, ohne einmal hier gegen das Stativ zu donnern.
Dann war Lisa Eckert im Literarischen Quartett.
Oh, nee.
Hast du es gesehen?
Nein.
Nee. Es gab von Maxim Biller, der auch nicht my favorite guy on the media ist, aber einen sehr pointierten.
Das habe ich gelesen, ja.
Sehr pointiertes Lisa Eckert-Shaming auf SZ, in der SZ. Und, weiß nicht. Das Literarische Quartett ist natürlich nicht mehr das Literarische Quartett von Marcel Reich-Raninski, weil das ist ja sein Take, quasi ein Holocaust-Survivor, sich dann mit jemand, die antisemitische Späßigen macht, also quasi das Erbe ist beschmutzt von dieser Sendung. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das Erbe von der Sendung in der Form noch gibt, ob diese Sendung noch dieselbe ist. Ich habe es lange nicht gesehen.
Ich wage es mal zu bezweifeln. Ich glaube, genau so geht es ganz vielen. Sie haben es lange nicht gesehen, eigentlich seit Marcel Reich-Raninski nicht mehr.
Ja.
Und deshalb ist es für die meisten einfach immer noch die Sendung von Marcel Reich-Raninski.
Ja, und jetzt?
Und deshalb kann man diese Brücke schon schlagen. Und ich möchte Lisa Eckert gar nicht sehen. Ich finde den Take zu sagen, sie sieht aus, es sieht aus wie eine Ente, es watschelt wie eine Ente, wahrscheinlich ist es eine Ente. Sie gibt antisemitisches Zeug von sich, sie macht die Witze und das Einzige, und was ich auch sehr gut an dem Artikel finde, von Maxim Biller ist zu sagen, dass auch eins der Adjektive, das er für sie benutzt, ist unlustig. Und das finde ich auch einer der Hauptkritikpunkte. Es ist nicht lustig. Und dieses, wenn ich mir auch so drunter die Threads angucke, also die ganzen Kommentare von Leuten, Entschuldigung, ich glaube es nicht, dass alle, die da schreiben, ihr findet sie nur nicht gut und sonst was, ihr habt sie einfach nicht verstanden. Nee. Nein, nein, nein.
Na, ich habe es nicht gesehen, ich kann zur Sendung nichts sagen. Ich kann nur dazu sagen, dass ich finde, dass man in einer Sendung mit einer doch gewissen kulturellen Strahlkraft, habe ich jetzt gesagt, das war ein falscher Versprecher.
Ja, das hat dir gefallen.
Ja. Strahlkraft, so eine unlustige Person einlädt, die für so einen zweifelhaften Ruf hat. Zweifelhafter Ruf kann man sagen, oder?
Ja, natürlich. Ja. Aber weißt du, was ich machen
werde?
Zweifelhafter Ruf, okay.
Dann finde ich, dann muss einem das schon so ein bisschen zu denken geben, wie wir im Kulturbetrieb, auch im öffentlichen, rechtlichen, ob wir da richtig denken.
Mhm.
Und ich hatte da auch ein Gespräch neulich, wo ich dann einfach meine bisschen resignativ wurde und einfach gesagt habe, vielleicht muss ich einfach akzeptieren, dass der deutsche Kulturbetrieb mir nicht liegt. Und dann muss ich mich auch nicht mehr so aufregen, wenn so Leute wie Lisa Eckert als lustig oder vorzeigenswert oder als Novität oder gar als literarisch empfunden oder bewertet werden.
Ja.
Nach dem Motto, dann seid halt scheiße oder dann sei halt scheiße Deutschland mit deinen Kulturprodukten und dann akzeptiere ich es und dann muss ich mich auch nicht mehr drüber aufregen.
Ich glaube auch, man muss sich dann nicht mit identifizieren. Das ist jetzt vielleicht, das ist auch gar nicht, was du vorhattest, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen hoch, aber vielleicht fällt es einem dann auch leichter, die guten Sachen zu sehen.
Also als Autor von Romanen finde ich mir natürlich...
Du bist ja auch Kultur.
Habe ich noch so einen Reflex, dass ich denke so, das darf doch irgendwie nicht zusammenkommen hier, Kultur und Literatur. Aber es ist natürlich auch Quatsch, weil Literatur ist das, was die Leute lesen. Wie der Name schon sagt.
Pass auf, ich will mit, das literarische Quartett, also das live angucken kann ich mir nicht. Ich glaube, ich muss immer dringend mal in dieses Buch von ihrem vielleicht doch einmal kurz reingucken. Weil ich glaube, dann, sobald man so ein paar Seiten hintereinander liest, dann kann man vielleicht nochmal, aber nicht, dass ich mir jetzt nochmal neu eine Meinung bilden wollen würde.
Ich habe reingelesen.
Du hast reingelesen?
Ja, ich habe mal reingeblättert.
Okay.
Ja, das ist jetzt keine Hochleistung.
Okay, gut. Okay, nächstes Thema, bitte.
Ja, okay. Aber wir sind ja bei deutscher Unterhaltung. Du hast ja sicher Tatort gesehen.
Natürlich
habe ich Tatort schuldest gesehen. Du uns ja noch den zweiten Teil der Jubiläumsfolge.
Ja.
Dieses Mal nicht von Dominik Graf. Und jetzt kommt die Testfrage, Rüdiger, ob du diesmal den Namen der Regisseurin weißt, die der heutigen Folge.
Ja, sie heißt Pia, verdammt nochmal, habe ich es aufgeschrieben. Mhm. Pia Striedmann.
Richtig.
Pia Striedmann.
Ich habe es ja noch von meinen Notizen in der letzten Woche.
Ja. Du, ich mach's kurz. Ich habe wieder geguckt, ich habe mich wieder nicht gelangweilt. Es waren viele wieder Sachen drin, die mich rausgehauen haben. Die Münchner Tatortkommissare sind auf ihrem Home-Turf irgendwie nicht ganz so onkelig wie in Dortmund. Ja, vielleicht trotzdem, es hat mir nicht so richtig gefallen. Trotzdem kriege ich gerade so ein Gespür, ich will nächste Woche wieder Tatort gucken. Irgendwas an diesem Tatort interessiert mich jetzt doch. Ich werde jetzt ein bisschen mehr Tatort gucken, glaube ich.
Du, ich habe dieses Jahr eine Woche an der Ostsee.
Ja.
Und da habe ich mit meinem Kumpel Tim, haben wir Traumschiff geguckt. Und es war absolut, und Traumschiff in Macau. Es war tendenziell ein bisschen rassistisch. Mhm. War auf jeden Fall ein super dämlicher Kriminalfall noch dabei. Tatort. Und es war auch echt langweilig.
Ja.
Aber es war super.
Okay.
Wir hatten wirklich viel Spaß bei dieser, also wir mussten viel lachen einfach.
Ja.
Es hat uns Freude gemacht. Harald Schmidt war dabei.
Ja, what's not
to like? Auch nicht gut gespielt.
Aber hätte man das nicht mal, ein Tatort auf dem Turmschiff, das müsste doch auch gehen.
Eigentlich schon.
Ich
pitch das doch mal.
Frau Furtwängler auf dem Oberdeck?
Ja, oder die Münchner Onkels.
Oder die Münchner Onkels im Maschinenraum, ja.
Übrigens habe ich neulich was Tolles gehört. Und zwar in dem Kleingarten meiner Freundin oder bald Ex-Kleingarten, da war einer, das ist ein bisschen so ein nerviger Nachbar, ne? Mhm. Und dann hat ihr einem Arbeitskollegen erzählt, der auch Kleingartenerfahrung hat. Mhm. Und der hat gesagt, du, mit solchen Leuten muss man anonkeln.
Geil.
Das fand ich richtig cool.
Hat er da noch was zu gesagt?
Also, ja, er hat gesagt, das geht dann quasi so, dass man sagt, ja Mensch, ich erfinde jetzt mal einen Namen, so. Naja, da ist er ja, der Harald. Naja, klar, natürlich. Ist ja ein bisschen, natürlich weht es da so ein paar Unkrautsamen rüber, aber Mensch, das machen wir weg. Oder, ach komm, ist ja so schlimm. Mensch, Harald, haben wir wieder einen getrunken heute, ne? Geht's ja gut, Harald, ne?
Verstehe, auf einer Ebene, wo ein böser Streit gar nicht möglich ist.
Aber die trotzdem vor Dominanz nur so strotzt.
Alles klar. Ja.
Du weißt, was ich meine. Anonkeln.
Ja, anonkeln.
Ja, genau. Das trifft doch auch so ein bisschen auf das genau, so Patronizing, aber ohne, dass man, aber auf einer Ebene, wo es der andere nicht so ganz merkt.
Ja.
Oder aber auch schon, aber er trotzdem spürt, er hat nicht die Fäden in der Hand.
Das ist auch, glaube ich, die korrekte Übersetzung von Patronizing.
Anonkeln.
Ja.
Okay, da wir ja neuerdings ein Star-Wars-Podcast sind, können wir auch diese Woche nicht umhin,
Also da könnte man jetzt lang drüber reden.
Ja, wir müssen... dieser Podcast, der catert ja nicht an irgendwelche speziellen Leute. Den machen wir ja zu unserem Spaß. Und wenn wir über das Bedürfnis haben, über The Mandalorian zu reden, dann machen wir das halt.
Dann machen wir das halt.
Ja.
Da, nehmt uns doch die Mikros weg.
Also erstmal möchte ich sagen, dass Mandalorian schon was ist, wo man so Leute, die durch politische Unkorrektheiten auffallen, wieder ein bisschen in die richtige Ecke rücken kann oder also wenn man seinen Ruf verbessern will, dann spielt man in The Mandalorian mit. Nämlich Gina Carano, habe ich ja neulich schon gesagt, dass die halt so ein bisschen zweifelhaft ist. Bill Burr kommt jetzt in der nächsten Folge wieder zurück.
Hätte ich nicht gedacht. Ich fand ihn, so sehr ich vieles von Bill Burr mag, wir haben ihn hier live in Berlin gesehen, das hat uns jetzt nicht so gefallen. Ja. Als Schauspieler da hat er mich gar nicht überzeugt. Hm. Und als Sharpshooter schon mal gar nicht.
Gut, aber wir bleiben bei dieser Folge.
Ja.
Sie markiert die Rückkehr von Boba Fett.
Oh,
jetzt ist es
hingegen?
Jetzt ist es offiziell.
Ja.
Der Typ, diese Folge Mandalorian macht jetzt was.
Mhm.
Abgesehen davon, dass 19 Minuten Shootouts mit Stormtrooper, wo, glaube ich, jemand hat mal die Zahl der toten Stormtrooper auf 72 geschätzt.
Mhm.
Von Robert Rodriguez 19-minütigen Shootout mit Stormtrooper mal abgesehen, schafft diese Folge was Star Wars nicht geschafft hat in 9 Filmen, nämlich Boba Fett als wirklich ein Badass darzustellen.
Ja, das stimmt. Der Mann bestand eigentlich bis jetzt für mich nur aus seinem Ruf.
Ja,
absolut. Jetzt weiß ich, wo er ihn hat.
Ich glaube, er hat auch gesammelte Screen-Time, ja. 3 Minuten. In
ja, der hat wie so eine Art Wanderstab hat er dabei.
Ja, das ist so der von den Tusken Raiders auf Tatooine.
Ah, okay. Mich hat das immer beeindruckt, dass mein Vater mir so Zimmermannsleute, die haben noch so Wanderstäbe, teilweise mit so eingewachsenen Steinen und sowas, dass es auch wohl eine böse Waffe sei, hat mein Vater mir irgendwann mal gesagt als Kind. Ich habe mir das mit großen Augen angeguckt und also sowas, also das durchschlägt so eine Stormtrooper-Rüstung, aber wie nix.
Nee, wie Butter, geht durch wie Butter.
Ich sag mal, so eine Stormtrooper-Rüstung, die bringt eh nicht viel, wenn man das jetzt mal mit so einem echten Beskar vergleicht.
Gegen Beskar nicht. Die Frage ist, warum das Imperium, also die Frage ist, die sich viele Star Wars Fans stellen, warum ist nach den Klontroopern, warum ist die Qualität so schlecht geworden in der imperialen Armee? Ne? Ja, die Klontrooper wurden ja aussortiert lang, phasenweise. Und dann wurden durch die Stormtrooper ersetzt. Und da könnte man ja meinen, gut, das sind jetzt keine Klone mehr, hoch ausgebildete Klone, also schlechtere DNA. Mhm. Aber warum müssten die Rüstungen und die Waffen auch alles gleich mit schlechter werden?
Ja.
Da gibt es verschiedene Theorien, überzeugt mich nicht alles, aber
die haben auch sehr schlechte Bewertungen auf,
die Stormtrooper-Rüstung.
Ja. Na gut, ja, Boba Fett, ja, voll in Action.
Temuera Morrison heißt der Darsteller, damals auch schon Boba Fett gespielt bei Attack of the Clones.
Ach,
also beziehungsweise Jango Fett hat er gespielt.
Ja, sein Vater.
Ja, und sein Sohn ist ja auch ein Klon von ihm.
Ah, genau. Klar.
Also sehen alle gleich aus.
Natürlich.
Und ich weiß nicht, ob du bei Clone Wars da schon bist, wo Boba Fett als Kind öfter vorkommt.
Nein.
Ja, kommt noch.
Okay,
gibt cool. Ja etliche Kopfgeldjäger-Folgen immer mal wieder so bei Clone Wars eingestreut.
Ja, meistens, kommt, ich kenne nur welche mit Hondu, ja, genau.
Ja, Hondu, der Hondu. Legendäre Hondu.
Hondu ist so ein Son of Anarchy, finde ich.
Mein Sohn hat gesagt, Hondu ist eigentlich der Captain, der Jack Sparrow von Clone Wars.
Ja. Sehr gut.
Ja.
Recht hat er.
Und Temuera Morrison hat auch die ganzen, spricht auch die ganzen Klone in Clone Wars.
Okay, ja.
Seiner Stimme. Mhm. Ja, genau. Und sein Synchronsprecher spricht aber jetzt auch wieder Boba Fett in The Mandalorian.
Okay.
Also der Kreis schließt sich ganz dolle.
Schön.
Und übrigens auch diese Assassinin, die er dabei hat, Fennec, gespielt von Ming-Na Wen.
Mhm.
Hammer, oder?
Du bist dein Namen-Game heute ist wirklich gut.
Ja, was die alles wegballert.
Die ist super.
Und natürlich, aber und auch wie die.
Auch, ja, jetzt auch so eine Klappe im Bauchnabelbereich.
Ja, das habe ich im Internet gelesen. It's always a great conversation starter.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und die Folge heißt Tragedy.
Mhm.
Und es gibt ein Meme, quasi so. Kennst du dieses Meme, so how it started, how it's going?
Ja. Ja.
Und so How It Started, da siehst du, hat irgendwie die Razorback, siehst du, hat intakt
Razor
parken.
Crest.
Razor Crest intakt parken. Und bei How's It Going siehst du sie explodieren.
Also das würde mir als Tragedy, ehrlich gesagt, schon fast reichen.
Ja.
Die Razor Crest, ist ein tolles Schiff, finde ich.
Gut, die Slave One von Boba Fett ist auch nicht schlecht, aber
die, finde ich, immer sieht immer ein bisschen aus wie ein Bügeleisen.
Ja.
Ja.
Ja, ist auch was dran.
Ja. Aber was, Sache, ich mag Bügeleisen.
Ja.
Ja.
Und jetzt ist, da fällt mir wieder gleich ein Mank-Zitat ein, wo er bei dem großen, bei dem besoffenen Dinner, Kostümdinner von William Hurst sagt, wer von euch weiß, was ein Stabsauger ist?
Ja.
Genau. Und Baby Yoda, Grogu.
Grogu.
Grogu ist, wurde gefangen genommen.
Ja, das ist die eigentliche Tragedy.
Du hast einen guten, dein Grogu-Game ist strong.
Ja.
Okay.
Ja.
Gut. Aber auch da muss man wieder sagen, das ist irre, was die machen da, oder?
Ich finde, es ist eine tolle Folge, weil auch alles so, ich liebe das ja immer, haben wir auch schon öfter mal gesagt, und auf andere Filme bezogen, wenn auch so Räumlichkeiten bei sowas so klar sind. Und es ging so direkt diesmal. Es ging so im letzten Planeten, okay, er muss da und da hin und dann fliegen die da hin. Es gab keine Umwege, ich wusste immer, es gab direkt diesen Stein. Man wusste sofort, worum es hier geht, was gespielt wird, was getan werden muss. Und dadurch waren die Störungen, die kamen, also die, die Clone Troopers, die da ankommen, das war klarer. Ich fand es extrem, es war sehr spannend und sehr.
Wenn du ein Gefühl für Raum und Umgebung entwickelst,
ja.
Dann sind die Bedrohungen in diesem bereits erforschten Raum auch größer und fassbarer.
Ja.
Als zum Beispiel, wenn du wie bei The Rise of Skywalker 20 Planeten in 20 Minuten abhandelst oder so, hast du überhaupt kein Gespür dafür, ob das was bedeutet, wenn jetzt jemand unten oder oben oder ums Eck oder von oben oder ob das Wasser oder das Meer oder Eiswüste oder sonst irgendwas.
Und deshalb vertrage ich das auch locker, wenn der Mandalorian zweimal versucht, zu diesem Stein hinzugehen, wo Grogu gerade sozusagen
dreimal
hingeht und sagt, okay, dann bleib du hier, ich geh runter, ich pass auf dich auf. Weil ich weiß, okay, jetzt ist der Kleine da oben und ja.
Ja, aber weil, das würde man doch aber vielleicht auch in echt so machen, oder? Man würde es doch auch mal probieren.
Ja, das hat mir sehr gefallen.
Hm. Okay, Thema der Woche, Rüdiger. Kino. Ja, warum Kino? Warum? Erstens mal, weil wir... Ja,
warum überhaupt Kino, Bernie? Okay. Geht doch, im Kino ist nur alle zu, Moment.
Ja. Zum einen, weil wir gesagt haben, wir wollen Mank und Mulan gucken, die Doppel-Ms des Wochenendes.
Ja, und Mandalorian hatten wir auch schon.
Und dann kam aber auch eine Meldung, dass nämlich Warner Brothers haben ja vor 2 Wochen schon beschlossen, sie bringen Wonder Woman, 1984, glaube ich, heißt der volle Titel, am Weihnachten in die Kinos.
Mhm.
Eben nicht in die Kinos, weil es eben nicht geht, sondern auf HBO Max.
Oh yes.
Streamt auf HBO Max. Und da haben schon manche gesagt, ob das mal so die Richtung für 2021 womöglich vorgibt.
Und siehe da.
Warner Brothers hat beschlossen, sein gesamtes Kinoprogramm 2021 im Streaming anzubieten, gleichzeitig mit Kinostart. Also da, wo es Kinos gibt, da laufen die.
Mhm.
Da, wo es nicht geht, wegen, da, wo es geht, laufen die Filme.
Mhm.
Ansonsten werden sie aber zeitgleich 1 Monat lang auf HBO Max angeboten.
Hm.
Und das betrifft Filme eben wie Wonder Woman, Suicide Squad, Tom und Jerry, der neue Film.
Wirklich? Ach.
Ja. Dune.
Dune, ja.
Ja. The Many Saints of New York, das Sopranos Prequel.
Okay.
Und festhalten, The Matrix 4.
Ja.
Hm.
Alles klar. Ne?
Also natürlich noch viel mehr Filme.
Noch aber mehr Filme. Ich auch, es gibt auch, wusste ich gar nicht, Space Jam 2 würde es geben.
Ja, mit LeBron.
Ja.
Ja.
Ich hab Space Jam nie gesehen.
Ei.
Mein Sohn hat den jetzt schon, ich muss Space Jam sehen.
Ja, unbedingt.
Ja.
Genau. Es gibt natürlich noch eine Menge mehr Filme, das war jetzt nur ein Auszug.
Ja.
Und jetzt heißt natürlich auch gerade in Amerika, the death of movies, ist es jetzt soweit. Es ist der erste Schritt zum Niedergang der Kinos.
Ja, man macht sich schon Sorgen.
Und
also, du willst noch was sagen? Sag erstmal.
Ja, die erste Frage, die sich jetzt bei mir da stellt, ist, wie sieht es bei uns aus? Weil wir haben kein HBO Max. Bei uns wird das alles über den miesesten Streaming-Service der Welt abgefrühstückt, was an deinen Inhalten von HBO kommt, nämlich über Sky fucking Atlantic.
Ja, das stimmt. Das ist schon mal ein Problem. Nee, und die große Frage ist, okay, die haben das jetzt angekündigt für alles, was 2021 geplant war. Aber wird das auch irgendwann, wenn wir hoffentlich nicht mit dieser ganzen Sache durch sind, wird das wieder rückgängig gemacht werden?
Ja, genau. Eigentlich ist es ja, also zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, weil zum einen, ich versetze mich jetzt mal ein bisschen ich tue jetzt mal so, als wäre ich in Amerika und könnte die Filme dann auch über Streaming sehen. Ich weiß ja nicht, wie das bei uns geregelt ist. Zum einen freue ich mich tatsächlich, dass ich Filme sehen kann, obwohl keine Kinos offen haben vermutlich. Vielleicht das ganze oder nächste halbe oder das ganze Jahr in Amerika.
Mhm.
Weil ich bin Kinofan und das ist tatsächlich eine der schönsten Formen von Eskapismus für mich. Und ich fände es echt heartbreaking, wenn das nicht mehr ginge.
Mhm.
Und deshalb denke ich, good move, weil ich kriege Filme zu sehen. Klar,
so,
ich finde es schade, dass ich nicht im Kino sehen kann.
Mhm.
Aber, also ich bin in Amerika wohlgemerkt,
naja,
das ist jetzt mein Standpunkt.
Nee,
aber besser als gar nicht Kino sehen.
Mhm.
Und ich halte es schon mal ein Jahr oder ein paar Monate aus, nicht ins Kino zu gehen, aber die Filme halt zu Hause. Also als vorübergehenden Zustand könnte ich das voll und ganz akzeptieren.
Mhm.
Warum es so gemacht wird, ist natürlich auch klar, weil in diese Filme ist eine Menge Geld gesteckt worden und mit verschiedenen Business Deals, wie geartet auch immer, vielleicht auch Abhängigkeit von Neuabonnenten dann von
auf
HBO Max.
Ich glaube auch, dass, und es ist der teuerste Streaming-Dienst überhaupt, ne? Der kostet
ich glaube so
14,99.
Ja, genau, irgend so was.
US-Dollar,
Vielleicht wird das Geld dann reingeholt und letztlich profitiert er dann auch nur wieder der Industrie davon, eine Industrie, die letztlich Schauspieler, Beleuchter etc. zahlt. Also kann man auch aus finanzieller Hinsicht auch rechtfertigen. Auf der anderen Seite ist natürlich schon auch die Angst, ob man damit nicht so eine Pandoras Büchse öffnet und dem Kinos die Exklusivität wegnimmt. Was, glaube ich, niemand stört, wenn du einen neuen Avengers-Film bringst und die Leute halt einfach sowieso ins Kino gehen. Die gucken sich das, glaube ich, da gehen noch genug Leute ins Kino. Aber natürlich auch wieder dann den kleineren Betreibern und kleineren Kinos und Programmkinos natürlich irgendwie, die ein bisschen dem Kapitalismus zum Fraß vorwirft. Aber auch da gibt es natürlich diese These, dass die vielleicht gerade nochmal einen Aufschwung erleben, weil die Leute dann sich die Blockbuster nämlich eben zu Hause anschauen können und lieber die Kinoliebhaber, genau wie die Vinyl-Leute, vielleicht mehr denn je in Programmkinos gehen.
Ja, vielleicht.
Aber die Angst bleibt natürlich so ein bisschen.
Auf jeden Fall.
Jetzt kommst du.
Ja. Du, alles, was du gesagt hast, ich hatte jetzt gerade noch einen Gedanken, den ich jetzt leider gerade wieder schon wieder vergessen habe. Aber
ist der Brennerpass. Das ist,
ist der Brennerpass.
Ist Programm. Gedanken vergessen.
Ich Gedanken vergessen. Rote Fäden, der verlorene Faden. Also der Artikel, den ich dazu gelesen habe, endete auch mit: Vielleicht sollte man sich einen besseren Fernseher kaufen. Also, ich meine, ich glaube, viele Leute sind wahrscheinlich auch sehr glücklich, dann endlich mal ihre Soundanlage und ihren 4K-Fernseher mal zu Hause ans Limit zu bringen mit den neuesten Filmen. Ich gehe aber auch nicht mehr so für Blockbuster ins Kino. Nee, das stimmt auch nicht. Tu es auch.
Ja.
Ich hoffe, dass es irgendwann auch wieder anders sein wird.
Ja, also ich glaube, Kinos werden nicht aussterben. Ich glaube, da bin ich extrem sicher, weil so wie Vinyl nicht ausstirbt oder Fahrradfahren oder sonst irgendwie.
Aber weißt du,
aber die Frage
Vinyl ist. Vinyl kann man schnell mal wieder neu pressen oder wohl Presswerke braucht man auch.
Ja, aber Betreiben von Kinos kostet ja auch nichts. So, im Prinzip stellst du da einen Beamer rein. Also ich meine jetzt die Filmtechnologie oder so, okay. wenn du jetzt auf Materialkosten anspielst wie bei Vinyl. Ja. Und
das weiß ich nicht.
Die Anzahl der Kinos, wenn sich verringert, dann hast du sicher noch, dann hast du trotzdem genug Interessenten, die sich irgendwie den neuen Disney-Film anschauen. Ja gut,
die Kinos, um die ich jetzt besonders Angst hätte, leben eh nicht, glaube ich, vom Blockbuster-Business.
Nee, und genau das ist halt die Frage, ob die vielleicht nicht sogar dadurch noch einen Aufschwung kriegen, wenn sie es in einem Jahr noch gibt.
Und unser Lieblingskino, was auch Blockbuster gezeigt hat, hat eh zu, insofern bleiben wir vielleicht cool.
Ja.
Ansonsten, klar, HBO Max, also viel Geld jetzt auszugeben für Filme zu Hause bei Mulan, um langsam überzuleiten, bin ich ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. Monatsweise, du hast dann wahrscheinlich pro Monat nur einen Wahnsinns-Blockbuster, der dann ins Kino kommt. Wahrscheinlich werden die Filme so platziert, dass du möglichst lange dein Abo hältst. Also mal kurz sich anmelden für einen Film, ich weiß es nicht.
Ja.
Na gut.
Die Frage ist auch, ich meine, letztlich beschleunigt es ja nur eine Entwicklung, die es sowieso schon gibt, ne?
Ja.
Nämlich Kinofilme im Streaming. Die Frage ist letztlich aber auch, wie misst man das alles dann noch? Ne? Früher konnte man relativ genau sagen.
Verkaufte Kinokarten, ja.
Ja, verkaufte Umsätze.
Ja.
Gegenüber dem Budget gegenübergestellt, etc., etc. Aber jetzt von Netflix erfährt man ja nicht, wie viele Leute das gucken. Das hat ja auch letztlich, was macht es mit Schauspielerverträgen? Was macht es mit Geld? Also wie wird dieses neue Businessmodell nach unten durchgereicht? Das ist, finde ich, auch ein sehr interessanter Aspekt. Und da habe ich so als Industriekreisen klingt übertrieben, aber also jetzt in Podcasts diese Hollywood-Nasen auch gehört, man weiß es einfach nicht. Man weiß einfach ganz viel nicht. Man weiß, dass man vermutlich nicht mehr so argumentieren kann und so verhandeln kann wie früher, weil Streaming eine große Rolle spielt und einfach eine große Unbekannte ist auch, auch was Rechte betrifft.
Ja.
Aber es ist, wie gesagt, es beschleunigt eine Entwicklung, die es ohnehin schon gab. Und noch was Lustiges oder nicht Lustiges, und zwar viele sagen, Mensch, es ist auch ein bisschen Christopher Nolans Schuld.
Ja. Tenet hat jetzt nicht.
Nee, war ein Flop.
War ein Flop, ne?
Ja. Was Tenet, natürlich an der Pandemie lag, auch.
Ja.
Aber lustig ist, dass Nolan sich ja so ins Zeug geworfen hat als Retter des Kinos. Dieser Film muss in die Kinos, weil wir dürfen uns nicht ergeben, diesen Peer Pressure von Streaming und Pandemie und diesem Gemisch, sondern wir müssen auf Teufel komm raus ins Kino. Und letztlich sind Leute, die sich dann aber die Zahlen angeschaut haben, sagen, Na gut. Wenn es Christopher Nolan mit seinem neuen Film nicht schafft, was wollen wir uns da auf die, was, da können wir uns noch so sehr auf die Hinterbeine stellen. Letztlich müssen wir es wohl doch im Streaming verkaufen.
Und woran willst du es bemessen? Und leider muss man ja auch sagen, der Film war nicht so gut.
Tenet?
Ja.
Ja gut, aber das daran lag es jetzt, glaube ich, gar nicht, oder?
Naja, schon. Es ist schon was anderes, ob wir im Brennerpass sagen, der Film war gut oder nicht gut. Da gehen schon nochmal 10 Leute mehr. Nein, ich glaube nicht, dass wahnsinnig viele Leute, die den Film Tenet gesehen haben, zu anderen Leuten gesagt haben, du musst den unbedingt sehen. Denn so war er nicht.
Ja.
Und das war bei vielen Christopher Nolan Filmen vorher schon der Fall.
Vielleicht, ja. Ich finde es nur eine Ironie, dass er als großer Streiter für Recht und Gerechtigkeit der Kinos letztlich mit dafür gesorgt hat, dass man nochmal über die Bilanzen geht und sagt, na, vielleicht doch lieber HBO Max.
Ja.
Interessant ist, dass sich ja die Bond-Leute, also auch die Brokkolis, ne?
Ja, ich weiß. Ja.
Die weigern sich tatsächlich, das im Streaming zu geben. Die sagen, Bond gehört ins Kino. Mal gucken, wie lange die noch hart bleiben.
Okay.
Wir haben 2 Filme geguckt.
Ja.
Wir kommen noch so ein bisschen Kino und Kindheitserinnerungen, dazu kommen wir noch. Mhm. Wir haben 2 Filme geschaut. Einer davon, Rüdiger, nimmt sich ziemlich ernst. Mhm. Das ist ein bisschen überambitioniert, überlang.
Und du willst mich aufs Glatteis schicken.
Auch ein bisschen schwarz-weiß, finde ich, in der Darstellung.
Okay.
Der andere ist Mank.
Der andere ist Mank. Dank, sauber, Bernie, ja. Ich habe es jetzt geahnt, aber ja. Finde ich, ja, aber treffend.
Deshalb denke ich, fangen wir mit Mulan an, oder?
Wir fangen mit Mulan an.
Okay. Ich möchte mal das Positive hervorheben.
Ja, bitte.
Liu Yifei.
Ja.
Als Mulan macht es ganz wunderbar.
Herrlich. Finde ich auch.
Gong Li als Hexe. Wenn man sie ließe, könnte die Show stehlen.
Ja.
Man lässt sie aber nicht, leider.
Leider.
Und ich weiß nicht, ich habe Nicky Caros ersten großen Kinofilm, The Zookeeper's Wife, über jemand, der ein Zoo hat, zur Nazi-Zeit in Polen, glaube ich, nicht gesehen. Deshalb kann ich über sie nichts sagen.
Und Whale Rider, sagt dir der was?
Nee.
Ja, auch nicht, nee, okay.
Und ich glaube auch, sie hat es gut gemeint, klingt auch so patronizing. Mhm. Ich glaube, sie hatte die richtige Idee vielleicht im Hinterkopf. Mhm. Aber so richtig geworden ist es nichts, oder?
Nee, leider nicht. Finde ich auch. Ich habe ihn im großen Kreis gesehen, mit kritischem Publikum, Jugendlichen.
Ja.
Ja, wenn als Take so ein bisschen übrig bleibt, schade, ich habe Otto Walkes als Mushu vermisst, dann hat er sich ein bisschen zu ernst genommen. Das muss man halt sagen. Es gibt gar keine Lieder. Nein, es gibt keine Lieder. Das habe ich auch gewusst, das brauche ich auch nicht unbedingt, aber letztendlich, ich muss sagen, ich finde den animierten Film dann doch besser als den wir gesehen haben.
Auf jeden Fall. Und dem Film hätten tatsächlich ein paar Lieder gut getan.
Ja.
Also die Handlung ist so, dass quasi der chinesische Kaiser wird, das Kaiserreich wird angegriffen.
Jet Li habe ich jetzt gerade gelesen, ist das.
Ja. Der Kaiser?
Ja.
Ist Jet Li?
Ist Jet Li.
Auch nicht erkannt. Wow. Genau. Und der sagt, Freunde, wir müssen was unternehmen. Von jeder Familie ein Mann wird abgestellt für die Armee.
Ja.
Die Mulans Familie hat aber keinen Mann, außer den Vater. Und der ist
I'm ein bisschen blessed with two daughters.
Gebrechlich.
Ja.
Und Mulan hat aber jede Menge Chi.
Oh yes.
Also im Prinzip nichts anderes als die Macht. Sie ist,
da sind wir wieder bei
Star Wars.
Ja.
Und verkleidet sich als Junge und es ist quasi so ein, die Disney-Variante von Full Metal Jacket, mal kurz.
Ja, stimmt.
Und danach darf sie in die Schlacht reiten gegen, ich habe ganz vergessen, wie die heißen, die Rohani oder so ähnlich.
Burikan.
Okay.
Die Hunden.
Slippery Slope.
Hunden
sind es?
Hunden, ja, klar.
Ja. Genau, und die von auch einer, supported werden von einer Hexe.
Ja.
Ja, einer Magierin. Die hat eigentlich auch nichts an. Die ist einfach, hat auch nur jede Menge Chi.
Die hat Menge Chi.
Ja.
Und sieht sich letztlich als Vorgängerin von Frauenrechten in der Armee. Ja.
Letztlich will sie.
Das klingt despektierlich, was ich ja gerade gesagt habe. Sie sieht sich als Vorgängerin von Mulan, weil auch sie das Chi, mit dem Chi arbeiten kann, sag ich mal.
Ja.
Und man hat sie auch nie so gelassen, wie sie durfte.
Sisters are doing it for themselves, ist ihr Motto letztlich.
Ja.
Was ja dann auch tatsächlich irgendwie. Spoiler. Übrigens, wir spoilern hier Mulan und Mank. Ne? Ab jetzt gibt es Spoiler.
Wobei,
durch die Bank bis zum Ende.
Hier wird gespoilt, weil, na gut, ja. Gut, wir als Eltern, der Inhalt von Mulan ist natürlich auch irgendwie ein bisschen bekannt. Aber ja.
Ja, genau. Aber was ist so störend an dem Film? Zum einen, dass er sich wirklich, dass er auf, er will, er verzichtet überwiegend auf Humor. Warum macht er das? Weil man wahrscheinlich einfach vielleicht, ich spekuliere mal nur mal, weil man diese Geschichte ernster nehmen soll, diesen Struggle, durch den die Frau auch gehen muss, um sich zu behaupten in einer männlich dominierten Gesellschaft, damit man das vielleicht nicht ins Lächerliche zieht.
Ja, vielleicht.
Aber letztlich passiert das Gegenteil. Es ist so, es wirkt so bierernst, dass der ganze Film und die ganze Handlung plötzlich als Vehikel für diese feministische Message wahrgenommen wird, und dann ist die Message nicht mehr so stark. Die Message ist ja immer viel stärker, wenn sich aus der Charakter und aus der Handlung bildet, weil so hat man das Gefühl, man wollte jetzt einfach nur einen Film machen, der einfach sehr, sehr empowering für Frauen ist, woran ja überhaupt nichts auszusetzen ist. Nur, wenn das nicht durch Handlung und durch Ästhetik und durch Spannung vermittelt wird, dann verpufft die Message und hat eher einen gegenteiligen Effekt, weil dann gehst du raus und sagst, na gut, diese Mulan, hatte ganz gute Moves drauf,
ja.
Aber so richtig spannend ist es nicht. Dann bleibt letztlich dir und die Message, der Film, dir letztlich aus Negative hängen, als er hätte müssen, und die Message verpufft so ein bisschen, und das fand ich eigentlich sehr schade, weil im Ansatz war das ja auch ganz gut, dass sie die gesamte chinesische das Patriarchat da ein bisschen aufmischt. Da ging es überhaupt nichts einzuwenden. Aber es war halt einfach sehr, sehr hemdsärmlich.
Ja, finde ich auch.
Und dann wollte der Film natürlich auch so ein bisschen Action und Kampfszenen haben. So. Aber auch das war nur angerissen.
Aber auch da, finde ich, wurde so auch im Vergleich wieder zum animierten Film, an den falschen Schrauben gedreht. Also, dass diese Hunnen am Anfang mit einer relativ kleinen Gruppe so eine ganze Garnison besiegen und so Superkräfte haben und Verteidigungsmauern hochlaufen können. Irgendwie glaube ich dann schon wieder am Ende nicht, dass unsere trotteligen Jungs und Kumpanen von Mulan in der chinesischen Armee dann mit denen angeblich fertig werden sollen. Das I don't buy it. So, jetzt vielleicht auch zu kritisch, aber.
Aber welche Schrauben sind falsch, an denen gedreht wurde?
Ja, dass sie so Superpowers gekriegt haben, die Hunnen.
Ah.
So, dass die so. Na gut, es ist, glaube ich, im animierten Film auch, aber das ganze Militärische ist nicht mehr so spannend, finde ich. Mich überhaupt nicht überzeugt hat, ist, warum dieser Schlusskampf zwischen Mulan und dem Böri, warum das außerhalb der Stadt gelegt wird in ein Neubaugebiet. Auf eine Baustelle.
Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden, was der Sinn ist. Also.
Und da jetzt auch der direkte Vergleich zu Mandalorian, es ist so ein verwinkeltes Baugerüst aus Bambusstangen, ich weiß nicht wer, wo, wann, wie, es ist alles ein bisschen dunkel, es könnte ständig hinter jeder Ecke einer vorkommen, der Kampf hat mich überhaupt nicht gepackt.
Kein Sinn für Ort, ne?
Kein Sinn für Ort.
Ich habe mich ja auch gefragt, das ist wahrscheinlich die verbotene Stadt, wo der Kaiser da residiert, ne?
Muss er ja
zwangsweise.
Genau.
Aber das wird offensichtlich weitergebaut. Also Neubaugebiet ist ja schön gesagt.
Macht er das wie Erdogan, baut sich so ein paar Meter weiter in Naturschutzgebiet einen neuen Palast. Keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich. Aber warum?
Sehr wahrscheinlich.
Man hat ja auch oft hinter Sachen gedacht, was hat es damit auf sich? Und was ist der Phönix und warum das Neubaugebiet und warum ist der Verräter, der Berater vom Kaiser ein Verräter und bla bla. Aber es führte letztlich alles immer zu nichts.
Ja.
Letztlich war die Handlung super stringent.
Ja, auf jeden Fall. Was mir ganz gut gefallen hat, ist der Schluss, nachdem Mulan sich als große Kämpferin bewiesen hat und sie kommt zurück in ihr Dorf, dass ihr Vater zu ihr sagt, du hast große Ehre über unsere Familie gebracht. Das ist ziemlich harte Währung in dem Dorf, Ehre. Und dass er das alles tut, bevor er und der Rest des Dorfs erfährt, was sie da überhaupt alles geleistet hat. Das fand ich einen ganz schönen Kniff. Oder das hat mir gefallen.
Schön anzuschauen war der Film.
Ja.
Dann doch, irgendwie.
Ja, aber
Skala von 1 bis 10, was kriegt er?
Eine 6.
Ja, hat mein Sohn auch gesagt.
Ja.
Ich habe eine 7 gesagt, aber nur ein bisschen, um ihm den Film, damit er nicht so negativ rausgeht. Weil ich echt Angst hatte, weil ich dachte, das ist ja eine gute Message für ihn so. Mit der Louis Yifei, wie die das macht und so. Und dann habe ich ihm eine 7 gegeben, weil ich dachte, der soll nicht jetzt rausgehen. Mit dem Film, das ist Quatsch, wenn Frauen die Hauptheldinnen sind. Ja. Solche Filme sollen auch einen positiven Eindruck hinterlassen. Das meinte ich ja mit.
Ja, ja, verstehe.
Bisschen verschenktes Potenzial.
Das war der Freitagabend, bei mir.
Ja.
Jetzt kommen wir zu meinem Samstagabend. Ach ja,
umgedreht.
Ich habe am Samstagabend dann Mank geguckt.
Ja, weißt du, was ich am Donnerstagabend geguckt habe? Du hast es prophezeit, dass ich es tun werde.
Ja, ich weiß es nicht mehr. Was habe ich?
Citizen Kane. Ich hab zu dir gesagt, vielleicht schaue ich auch nochmal in Citizen Kane rein. Und dann hast du gesagt, natürlich wirst du das tun, Bernie.
Natürlich wirst du das. Hey, siehst du? Ich habe es nicht getan. Ich bereue es ein bisschen, dass ich nicht getan habe, weil ich das unbestimmte oder sehr sichere Gefühl habe, dass viele, viele Anspielungen, die in cineastische Anspielungen, die in Meng drin sind, dadurch nicht verstanden habe. Vielleicht sagen wir erstmal, worum es geht.
Ich kann ja kurz vorwegnehmen, dass das tatsächlich sich auf Stilmittel beschränkt.
Okay.
Man muss Citizen Kane nicht gesehen haben, um Meng gut zu finden. Man muss aber ein bisschen wissen, worum es in Citizen Kane geht.
Ja,
also den Wikipedia-Eintrag sollte man schon gelesen haben.
Alles klar. Nee, ich habe Citizen
Kane. Du hast den ja eh mal gesehen.
Ich habe ihn gesehen, aber das ist wirklich viel, 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 viel Jahre her.
Und ich muss zu Citizen Kane nochmal sagen, dass diesen berühmten Rosebud-Twist.
Ja.
Jetzt darfst du es nochmal sagen, Rüdiger.
Rosebud.
dass ich den, obwohl ich ihn natürlich kannte, trotzdem nochmal gut aufbereitet und hergeleitet fand.
Mhm.
Und, der Film ist ein wüster Stilmittelmix.
Pass auf, ich glaube, wir müssen einmal sagen, worum es.
Also, ja, okay. Der Zeitungsunternehmer Kane.
Ja.
Das kann ich mal mit Vornamen heißen.
Nee, pass auf.
Charles Foster Kane heißt er.
Mhm.
Wir sind jetzt bei Citizen Kane, nicht bei
Meng. Genau. Aber Meng müssen wir es auch noch sagen. Ja, genau.
Nee, bei Meng sagen wir es sowieso. Aber jetzt kurz zu, weil es ist ja auch nicht, das ist ja nicht unwichtig.
Genau.
Also bei Citizen Kane geht es darum, dass Charles Foster Kane stammt aus einer sehr reichen Familie, wird weggeschickt von seinen Eltern und kauft mit seinem Geld sich eine Zeitung und wird Zeitungsverleger.
Also nicht eine einzelne Zeitung, sondern einen ganzen Verlag.
Ja, erstmal kauft er eine und dann einen ganzen Verlag und dann kauft er die Welt und dann kauft er sich ein Schloss.
Ja.
Das gibt es in echt auch, Hearst Castle. Mhm. Und er steht für William Rudolph Hearst.
Mhm. Randolph.
Randolph, nicht Rudolph.
Rudolph,
das liegt nahe, aber Randolph. Ja, und Citizen Kane stirbt aber einsam, verlassen von Frauen und Liebhaberinnen in seinem Schloss, was, wie heißt es nochmal, Yucatan, glaube ich, heißt es Yucatan? Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Yucatan ist diese Halbinsel in.
Das ist wahrscheinlich Quatsch. Es heißt nicht Eldorado, ich gucke es gleich nach.
Okay.
Auf jeden Fall stirbt er einsam und es stellt sich raus, sein letztes Wort ist Rosebud und der Film begleitet eigentlich so eine Art namenlosen Journalisten, von dem man auch eigentlich nie das Gesicht sieht. Namenlosen und gesichtslosen Journalisten, der immer wieder Leute befragt, Zeitgenossen. Du sag mal, wie war denn das damals? Und so wird quasi so, wie eine dunkle Karte wird immer wieder an verschiedenen Stellen, fällt Licht auf die biografische Landkarte von Citizen Kane und du erfährst was über sein Leben und dass er eigentlich ein einsamer Mensch war und am Ende mit den Worten Rosebud stirbt, was der Name ist seines Schlittens.
Spoiler. Entschuldigung, ja.
Nämlich der letzte Moment, in dem er wahrscheinlich glücklich war, bevor er seinen Eltern oder seiner Mutter entrissen wurde.
Tja.
Ja.
Das war der Inhalt von Citizen Kane.
Citizen Kane.
Und das Drehbuch für Citizen Kane hat geschrieben.
Xanadu heißt sein Areal.
Sehr gut.
Ja.
Und das Drehbuch geschrieben für Citizen Kane hat
Herman J. Mankiewicz, ein Drehbuchschreiber, in Zusammenarbeit
mit
Orson Welles,
sehr
dem
gut.
Regisseur und Hauptdarsteller von Citizen Kane. Und David Fincher hat diesen Film, hat quasi einen Film über Herman Mankiewicz, den Drehbuchschreiber, gemacht. Und der Trick ist so ein bisschen, dass das Drehbuch von seinem Vater stammt, der mittlerweile verstorben ist. Und ich glaube, der hat das Drehbuch Anfang der 2000er fertiggestellt, ist dann gestorben. Und es war David Fincher immer ein großer Wunsch, diesen Film fertigzustellen. Aber er hat halt einfach, glaube ich, auch nicht das Renommee, so ein ambitioniertes Projekt durchzusetzen. Aber er hat jetzt.
Er musste sich noch rumärgern. Er hat von Anfang an gesagt, dass er den mit den filmischen Mitteln der Zeit von Citizen Kane drehen wollte. Also er war völlig klar, er wollte ihn schwarz-weiß drehen und all so Sachen. Und damit ist er noch nicht durchgekommen.
Nee, und.
Zu Zeiten des Kinos. Aber dann kam.
Gut, aber wurde er dann auch irgendwann gefragter Auteur. Oh,
ein Schluck Tee, bitte.
Auteur und. Ja. Erfolgsregisseur und letztlich hat er natürlich auch das Netflix-Spielgeld bekommen, das darf man auch nicht vergessen.
Ne, eben, das meine ich, genau,
Netflix. Mit dem haben wir auch schon Scorsese.
The Irishman machen konnte.
Ja, genau. Den ich im Nachhinein, glaube ich, auch besser finde, als damals, als ich ihn gesehen habe.
Na, also.
Auch er benutzt eine Technik, indem er quasi eine Rahmenhandlung findet und immer wieder so eklektisch, so fleckenweise immer wieder die Biografie oder die jüngste Biografie von Meng so aufdeckt. Und zwar in antichronologischer Reihenfolge.
Ja, das war nicht so ganz leicht.
Nee, aber er macht's sehr einfach, indem er auch wie in einem Drehbuch immer schreibt, wann es spielt und wo es spielt.
Ja.
Und die Stilmittel, die ich angesprochen habe, sind eigentlich gar nicht so viel. Also wenn man jetzt genau hinschaut, ich glaube, es sind so Close-Ups, so Sachen, die eigentlich heutzutage nicht mehr so unnormal sind, aber damals für Citizen Kane sehr revolutionär waren so Close-ups, so Schwenks, diese schönen Fades, diese sind ein paar der schönsten Fade-to-Blacks, die ich seit langem gesehen habe in dem Film. Also da kopiert er zum einen zwar Citizen Kane stilistisch, zum anderen hat aber Citizen Kane diese Stilmittel ins Kino eingeführt, sodass sie eigentlich heute jetzt gar nicht mehr so ungewöhnlich wirken, wenn man sie benutzt.
Ja.
Die Hauptrolle spielt
Gary Oldman.
Gary Oldman.
Ja. Gary Oldman ist, glaube ich, etwas über 60.
Und er spielt jemand, der.
Er spielt jemanden, der Anfang 40 ist. Ich glaube, 43 sagt er irgendwann mal. Ich dachte irgendwann, das soll ein Witz sein, aber er soll wirklich 43 sein. Was übrigens auch erklären würde, dass seine Frau natürlich way too hot für ihn ist.
Ja. Louis B. Mayer soll übrigens 48 sein. Ah. Der sieht auch aus wie 65 in dem Film.
Ja. Ah ja. Mhm. Genau. Die Handlung ist: Mankiewicz, der Drehbuchautor, hat 2 Monate Zeit, dieses Drehbuch zu schreiben, hat vorher einen Autounfall gehabt, zieht sich mit einer Krankenschwester, einer Britin und einer deutschen...
Nee, einer Sekretärin.
Einer Sekretärin, einer britischen Sekretärin und einer deutschen Krankenschwester auf eine Ranch in der Mojave-Wüste. Die Mojave-Wüste ist immer gut in vielen Filmen und Serien für Momente, wo Autoren, Künstler irgendwie kreativ werden müssten, habe ich immer mal gedacht, auf eine Ranch zurück.
Hat oft mit Drogen zu tun.
In diesem Fall sehr eindeutig der Alkohol übrigens. Und schreibt dieses Drehbuch zu Citizen Kane. Das
ist 1940, glaube ich.
Ja.
Sind wir. Man muss dazu sagen, es war so, dass Orson Welles hat mit War of the Worlds so ein gefeiertes Hörbuch, würde man heute sagen, Hörspiel.
Radioshow, ne?
Radioshow gemacht, dass man gesagt, dass RKO Pictures gesagt hat, Freundchen, du kriegst
Carte Blanche.
Carte Blanche, du kannst machen, was du willst. Und er hat das quasi weitergeleitet an seinen an seinen Lieblingsautoren, Herman Mankiewicz, mit dem er schon gearbeitet hat und gesagt hat, du kriegst auch Carte Blanche, schreib mir was Schönes.
Genau.
Ich muss hier an Heart of Darkness arbeiten. Die Joseph Conrad-Verfilmung, die er später dann irgendwie Coppola mit Apocalypse Now gemacht hat, wurde aber nichts draus. Und hat gesagt, mach, was du magst, schreib mir ein schönes Drehbuch. Das allein fand ich schon sehr faszinierend, diese Idee. Und jetzt liegt er hier mit gebrochenem Bein auf dieser Farm, muss umsorgt werden von den beiden Frauen, weg von seiner Frau, von Schnatz. Poor Sarah.
Ja, genau.
Und hin und wieder ruft Orson Welles an und sagt, nee, das ist doch nur noch 60 Tage und nicht 90.
Genau.
Und wird von einem Redakteur immer wieder besucht, von Joe Houseman, der immer wieder nach dem Rechten sieht.
Ja.
Und Mank ist krasser Alkoholiker, stirbt auch mit 55 an alkoholinduzierten gesundheitlichen Problemen. Und letztlich erfahren wir sein Verhältnis zu Hollywood, zur Industrie, aber auch zu dem Zeitungsmagnat William Randolph Hearst. Und warum er eigentlich über den ein Drehbuch schreibt.
Genau.
Und der Grund ist so ein bisschen, weil er in dem engen Zirkel drin war und es durchaus auch zu schätzen wusste oder da Spaß hatte.
Ja.
Aber irgendwann festgestellt hat, je tiefer er sich in diese Hollywood-Strukturen oder auch in diese großkapitalistischen Strukturen verstrickt hat, festgestellt hat, Mensch, die haben vielleicht doch nicht das Herz auf dem rechten Fleck, wenn man es jetzt mal so
platt sagt. Ja.
Verbindet sich dann mit einer Gouverneurswahl in Kalifornien im Jahr 1939, wo ein Sozialist, der dann als Kommunist geächtet wird und als Bolschewikenschwein quasi Upton Sinclair antritt gegen Frank Merriam, glaube ich, heißt er.
Für die Demokraten, oder?
Der tritt für die Demokraten ein und da heißt es ja auch, dass Roosevelt ihn nicht entsprechend unterstützt hat.
Ja, ja.
Gegen den Republikaner Frank Merriam und verliert letztlich und dadurch geht ganz viel von Manks Idealen eigentlich flöten, muss man sagen.
Es ist ein Teil des Drehbuchs, der unglaublich aktuell wirkt. Also auch wenn man bedenkt, dass das auch schon 20 Jahre alt ist, das Drehbuch, was der Vater von Fincher da geschrieben hat.
Ja.
Also es geht auch zum Beispiel darum, dass die großen Studios und der Meyer im Grunde genommen ihre Mittel nutzen, um diesen Upton Sinclair zu diskreditieren, beziehungsweise Werbung für die Republikaner zu machen. Also, dass die regelrecht, die benutzen filmische Mittel und
Propaganda.
Machen Fake News, machen die.
Ja.
Ja. Kurze Filmchen, Radioschnipsel und Mank kommt dahinter, ganz einfach, weil er die Schauspieler kennt und Stimmen erkennt aus dem Radio, ja.
Ja.
Ja, Mank hat sowieso eine Menge so Durchblick. Er schätzt auch als einziger von denen und auch besser ein als der Hearst, was sich zu diesem Zeitpunkt gerade in Deutschland tut, 1934, als Hitler an die Macht kommt und alle sind so, ach, den kann man nicht ernst nehmen. Der sagt, doch, wir müssen den ernst nehmen. Ja. So, er versteht sehr viel.
Ja, er hört, sagt ja auch, ah, the Germans are a considerate people. Die wissen schon, und
die wissen
sagt
schon,
er so, ja, also 40 Millionen Anhänger. Ich weiß nicht, Leute.
Ja, ja, genau. Das ist so ein bisschen wie, wenn Leute jetzt sagen, ach, Amerikas Demokratie ist stark.
Ja.
Muss ich, ja, Vorsicht.
Interessant finde ich auf jeden Fall, dass Mank so hin und her gerissen ist. Ne? Er ist auch schon ein krasser Hedonist.
Ja.
Er trinkt gerne, er verkehrt schon in diesen Kreisen. Er hängt auch gerne mit Marion Davis ab, also quasi der Schauspieler.
Ach, die ist toll, ja.
Der von der großartigen Amanda Seyfried gespielt, von der Schauspieler-Muse und Freundin von William Hurst. Und also ihm gefällt es schon, er steckt auch in einem Zwiespalt. Ne? Er will auch Geld verdienen, er vergambelt ja auch viel. Er will ihm seine Frau, die er Poor Sarah nennt und am Schluss nie wieder Poor Sarah genannt werden will, die sagt auch, mach doch einmal was für die Familie, mach es doch nicht immer für dich.
Ich glaube übrigens auch nicht, dass er sie jemals nach diesem Zeitpunkt jeder Poor Sarah genannt hat.
Nee,
das ist auch dein Eindruck, oder?
Das schien eindeutig.
Ja, das schien von ihr aus eindeutig, auch seine Reaktion war so, nee, alles klar, Schatz, das kriegst du, ja.
Wir kommen gleich zu den besten Szenen noch.
Ja.
Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass er, glaube ich, schon auch ein Hedonist ist und auch ein krasser Egoist und aber trotzdem Ideale hat, was ja so ein bisschen stellvertretend für viele Künstler auch irgendwo steht, dass man sagt, vielleicht, die wissen schon, was eigentlich rechtens wäre, aber nehmen halt auch so ungern Abstand von ihren, wie sagt man, Vorzüglichkeiten, also von den Annehmlichkeiten im Leben. Ne?
Mhm.
Und er setzt schon alles aufs Spiel und löst sich auch von dieser Gesellschaft, aber geht auch nur, indem er absolut der Hofnarr ist, der betrunkene Hofnarr. Mhm. Im nüchternen Zustand bringt das nämlich selten übers Herz, total mit dieser Gesellschaft zu brechen.
Ja.
Das muss man auch sagen. Also er ist ein Held, aber er ist auch ein tragischer Held. Er ist keiner der er benimmt sich nicht heroisch.
Ja. Ist übrigens auch, also es muss auch sagen, also diese auch etwas, was hier in dem Film sehr herstellt. Man kriegt voll Bock auf dieses Hollywood der 30er Jahre. Also ich kann ihn da wirklich sehr gut verstehen. Die Art und Weise, wie die da an dem Filmset sitzen, wie da gedreht wird, wie da gesoffen wird, was für Häuser die haben, der Glamour und das ist schon sehr, man kriegt da sehr Bock auf Party und steife Drinks.
Ja.
Und
kriegst doch. Du? Ich finde es auch sehr ab. Ich finde es eher sehr ab.
Ja, natürlich beides natürlich eigentlich. Auch. Ja, ekelhaft. Ja, natürlich sind die auch fies so, aber ja.
Hm. Zu dem Film muss man sagen, es gibt nicht so viel, was man dem Film vorwirft, zum Beispiel ist, dass es einfach, es wäre doch viel interessanter gewesen, was über die Zusammenarbeit mit Orson Welles zu sagen in diesem Film. Aber der kommt nur ein paar Mal vorbei, meistens ist er am Telefon.
Ja.
Meistens immer so im Halbdunkel, bleibt eigentlich eine relativ ominöse Gestalt.
Ja, ja. Man überlegt eigentlich nur, sieht er wirklich aus wie Orson Welles? Aber er sieht ziemlich aus wie Orson Welles.
Tom Burke macht es ganz gut, ja. Letztlich will dieser Film aber diese Kontroverse, wer jetzt da mehr in diesem Drehbuch geschrieben hat oder woher die ursprüngliche Idee stammt, überhaupt nicht behandeln. Deshalb ist es ein bisschen willkürlich, das in die Filmkritik mit aufzunehmen, wie es in Amerika stellenweise passiert ist. Weil es gab ja 1971 ein bisschen einen Skandalartikel im New Yorker, aus dem ein Buch wurde. Die Filmkritikerin Pauline Kael hat unter dem Titel Raising Kane ein Essay geschrieben, wo sie sagt, Mankiewicz hat das eigentlich alleine geschrieben und die haben überhaupt nichts gemacht, irgendwie, Orson Welles. Dem wurde aber später widersprochen, das wurde auch widerlegt.
Mhm.
Natürlich könnte man sagen, der Film greift das jetzt noch ein bisschen auf und sagt, das ist eigentlich Mankiewicz' Ding und Orson Welles hat eigentlich nichts dran gemacht. Das will der Film aber nicht sagen, glaube ich. Das sagt er auch nicht. Mein Mankiewicz sagt natürlich schon so zynisch, das ist eine Operation am offenen Patienten. Die wichtigsten lebenswichtigen Teile werden weggenommen, was überbleibt. Aber er sagt auch selber zu Orson Welles, ich gebe dir das, mach du damit, was du willst, bring's in deine Richtung, das ist dein Film, mach deine Regie. Mhm. Also es geht darum, dass er erst keinen Credit wollte dafür, damit er nicht so viel Geld kriegen muss, wenn der Film erfolgreich wird. Später will er doch ein und verzichtet dafür auf Geld, weil es ihm doch eine Herzensangelegenheit war, das Drehbuch zu schreiben. Mhm. Aber diese Kontroverse, wer hat was geschrieben, ist nicht das Herzstück dieses Films überhaupt. Nee, nicht.
Stimmt.
Und Orson Welles ist auch nur eine Randfigur und nicht wahnsinnig wichtig in diesem Film.
Nee, auch das stimmt.
Hm. So, Rüdiger, wie hat dir der Film denn insgesamt gefallen?
Na, pass mal auf. Wir haben ja schon vor einiger Zeit, hast du mich auf den Trailer aufmerksam gemacht, wo ich merkte, du bist schon angeteased, mich hat der gar nicht gepackt.
Mhm.
So, und ich muss auch sagen, dass die ersten Minuten des Films, wenn der so losgeht, hat auch ein bisschen ungewöhnlich, also ein ungewohnt langsames Erzähltempo. ich wusste erst, ich fand auch die Figur von Mankiewicz erstmal so ausgestellt, irgendwie, ich habe einen Moment gebraucht, um mich darauf einzustimmen, auch auf die Handlung, auf das ganze Setting, mich hat er erst so ein bisschen außen vor gelassen, aber dann kamen immer mehr wirklich, wirklich brillante Szenen und irgendwann fing ich mich auch für den Mankiewicz als Figur, als Charakter zu interessieren und irgendwann waren diese 2 Stunden 12 rum und der Film hat mir dann insgesamt sehr gefallen.
Hm.
Und ich habe wirklich was so, du hast jetzt geschrieben, du hast ihn zweimal schon gesehen. Ich kann mir das gut vorstellen, mir noch ein zweites Mal anzugucken und nochmal genauer anzugucken, um nochmal ein bisschen genauer einzuordnen, wann was war. Das ist wirklich, dem gelingt was, es ist eine Hommage an Citizen Kane, der irgendwie als bester Film aller Zeiten gilt und auch und sowas für Cineasten. Und das Verrückte ist, dass diesem Film das auch gelungen ist. Dass das irgendwie so für Cineasten wird. Ich hab Bock da, der ist so fein gestrickt, ich hab Lust, mich da nochmal reinzuarbeiten. Und er ist auch trotzdem auch unterhaltend und brillante Szene, also so eine Szene wie
ich habe gleich die besten Szenen nochmal
für. Ah, okay.
Vielleicht ist sie da dabei.
Ja, mit Sicherheit. Ja. Wo der Meier vor seine Angestellten geht, die beleuchtern alle, die beim Film
arbeiten. Machen wir gleich.
So, er ist auch sehr unterhalten. Also mir hat er dann insgesamt dann wirklich sehr gut gefallen.
Hm.
Und dir?
Ich habe ihn einmal gesehen.
Ja.
Und hat mich nicht ganz so gepackt.
Ja.
Mir war dann doch so ein bisschen die Handlung ein bisschen zu all over the place.
Ja.
Aber dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und auch einen Podcast drüber gehört und auch nochmal. Mir ist dann mal bewusst geworden, wie unglaublich witty der ist, wie unglaublich eloquent er ist. Es ist so ein wahnsinnig eloquenter Film. Er ist auch so gut gesprochen und so klar und so lustig und so viel, da liegt so viel wunderbare Detailarbeit in den Dialogen drin. Mhm. Und da blieb mir viel hängen an diesen Dialogen. Und als ich dann beim zweiten Mal geschaut habe, den Film, sind dann zwei Sachen passiert. Ich wusste diese Dialoge noch mehr zu schätzen. Ich hatte richtig Spaß. Bei ein paar wollte ich wirklich in die Hände klatschen vor Freude. Und das hat mich dann auch in die Handlung mit reingezogen. Und plötzlich hatte ich auch mehr Interesse an der Handlung und an der Gouverneurswahl und dem ganzen Kram. Hab da auch noch was nachgelesen dazu.
Ja.
Das ist schon der Plot ist vielleicht der schwächere Aspekt.
Mhm.
Aber trotzdem hatte ich gerade nach dem zweiten Mal das Gefühl, einen wirklich großartigen Film gesehen zu haben.
Oh, sehr gut. Was sind denn deine Lieblingsszenen?
Und dann habe ich mich dran gemacht, meine Lieblingsszenen aufzuschreiben. Und dann habe ich festgestellt, es sind verdammt viel.
Naja.
Ich sag dir ein paar. Der von dir erwähnte Walk and Talk mit Louis B. Mayer, der Chef der MGM Studios.
Ist etwas, was ich unglaublich mag, wenn Leute sagen, Walk with me. Und dann, genau, ein Film, ich liebe das, ja.
Wo er sagt, zum Beispiel, wo er sagt so, viele sagen, die MGM-Studios haben viele Stars. Das ist eine Lüge. Der einzige Star bei uns ist Leo der Löwe.
Fantastisch.
Und genau. Der Anfangssatz auch, und wir haben drei Regeln. Die erste ist, ask gratia artes, oder artist, wie ist es? Ask gratia artes, sag's nochmal.
Ich werd auch nicht angehen.
Ja, okay, gut. Ask gratia artes, hat schon gestimmt. Okay. Und er sagt so, das ist deshalb, weil wir jedes Jahr Hunderttausende von Dollar ausgeben für Filme, die nie gemacht werden.
Mhm.
So nach dem Motto, das ist so zynisch eigentlich gesagt. Ne? Mhm. Wir dienen der Kunst, aber die Kunst ist uns eigentlich scheißegal.
Mhm.
Weil wir einfach nur von banalsten Emotionen gepackt werden.
Mhm.
Und das geht direkt über dieses Walk and Talk in eine Betriebsversammlung.
Ohne dass es dann Betriebsrat gäbe. Ja. Aber ja, die versammelte Belegschaft. Ja.
Genau, wo er sagt, Leute, ihr müsst jetzt einfach mal für die Hälfte eures Gehalts arbeiten, 8 Wochen lang.
Ja.
Ja. Fantastisch fand ich auch den Walk and Talk oder Sit and Talk, wie man es nennt, auf Hearst Castle mit Marion Davis, wo sie so über ihr Leben philosophiert als Muse, als Geliebte auch von William Hearst. Und Mank auch so wunderbar erst Cervantes zitiert.
Ja,
also sie fragt, soll ich Marie Antoinette spielen? Passt es? Und er so, du wärst eher eine Dulcinea.
Mhm.
Und dann zitiert er aus Don Quixote. Und dann zitiert er aber aus einem eigenen Gedicht, was sehr lustig ist.
Ja, ist auch schön.
Ja. Und es ist einfach eine schöne Szene, weil die gehen an diesem Affenkäfig vorbei. Im Hintergrund sind Elefanten und Giraffen.
Völlig irre. Im Hintergrund, die Tiere.
Zierbrunnen.
Du denkst immer, was ist denn da alles? Was ist denn das für ein Ort? Ja.
Ja. Das ist, du musst dir mal auf Wikipedia Hearst Castle anschauen. Okay. Das Schwimmbad alleine ist irre. Auch so wie so ein römisches Bad nachgestaltet.
Okay.
Ein völlig irrer Ort.
Ja. Das ist ein echter Medienmogul.
Ja. Ich mag es immer, die Telefongespräche mit Orson Welles sehr gut.
Ja.
Weil das ist so ein Mann, der ist ja viel jünger, der ist ungefähr halb so alt wie Mank. Mhm. Und der ist so, der ist wie so, kennst du das? Hast du mal so Chefs gehabt, die so eigentlich so irgendwie gut drauf sind, aber so dezidiert und definiert in ihren Entscheidungen, dass es gleichzeitig auch echt so ein bisschen, ja, von sehr, sehr patronizing wirkt. Mhm. Der ruft halt immer, sagt so, na, Mank, altes Haus, okay.
Der onkelt den.
Mach mir eine, der onkelt den an, ja. Mach mir eine Freude. Mach mir eine Freude. Ja. Bis später. Tschüss. Und legt halt auf. Und der kommt ja dann auch irgendwann vorbei und scheißt ihn auch so richtig zusammen und regt sich drüber auf, regt sich drüber auf, dass er quasi Credit will und dass er genannt werden will.
Ja.
Aber er weiß natürlich im Grunde seines Herzens, er ist ja auch Autor und er ist ja auch letztlich hat er Zeit seiner Karriere daran gelitten, dass niemand seine Filme so machen wollte, wie er sie wollte. Also Citizen Kane ist der Einzige, der so genau nach seiner Vorstellung passiert ist. Der Rest war alles so Hollywood vermischtes Krams, viele Köche verderben den Breitzeug. Und deshalb gibt er ihm auch widerwillig diesen Credit und regt sich aber später auch noch drüber auf. Das wird dann fortgesetzt in der Oscar Dankesrede von ihm, wo er sagt, you can kiss my half, Mank.
Ja.
Sagt er in Argentinien im Radio und Mank sagt dann als Dings drauf, schon interessant, ne, dass diesen Oscar zwei Leute kriegen, wo er eigentlich doch alleine das Drehbuch geschrieben hat. Ja. Also diese ganzen Orson Welles Sachen gefällen mir ganz gut.
Und vor allem, zu der Szene noch kurz was sagen, Orson Welles haut was kaputt in seiner Wut.
Ja.
Darüber. Und die sind beide so sehr Künstler, dass diese ganze Situation sofort nicht entschärft wird, aber diese Energie aus dieser Wut, er nimmt sofort einen Stift in die Hand und sagt, das benutzen wir, genau das brauchen wir am Ende. So.
Ja, und auch Orson Welles sieht auch gar nicht so wütend aus, sondern eher so alibimäßig, kickt da nochmal was weg beim Rausgehen und denkt so, eigentlich ein guter Auftritt von mir.
Ja.
Die Stimmauszählung 1934 finde ich super klasse.
Brillant.
Super klasse.
Brillante Szene.
Er kommt, also er weiß, er vermutet, er muss Angst haben, dass Upton Sinclair die Wahl verliert, kommt mit seiner Frau Sarah und die sagt, bitte reiß dich zusammen heute Abend, mach nichts Doofes, leg dich nicht mit den Leuten an, trink nicht zu viel, stay easy.
Und pass auf, nee, sag noch was. Wenn du nur was Böses sagen kannst, dann sei lieber still, bevor du Leute beleidigst.
Ja.
Und dann machen die eine Begrüßungsrunde an diesem Tisch und ist wie eine Pantomime, er sagt kein Wort. Nur du siehst, okay.
Ja.
Aber auch nur, weil alles, was jetzt aus ihm rauskäme, wäre böse und beleidigend.
Diese Szene hat mich auch, oder viele Szenen in dem Film haben mich sehr an diesen Thomas Bernhardt-Roman Holzfällen erinnert, wo er Teil dieser Wiener Künstlergesellschaft ist und er sitzt in seinem Ohrensessel. Er ist unzweifelhaft.
Den Roman erwähnst du, ja.
Er ist zweifellos Teil dieser Gesellschaft, aber er lästert und ist so voller Verachtung. Und es passt ganz gut zu Mank auch, weil er ist voller Verachtung, aber er kann sich da trotzdem nicht loslösen, weil er ja auch total profitiert und ist seine Arbeitgeber sind. Und es drückt sich in dieser Szene besonders gut aus, weil er einfach still bleiben muss. Ne? Mhm. Und dann verliert er verliert Upton Sinclair diese Wahl und du siehst ihm den Schmerz so sehr an.
Mhm.
Und er hält sich aber einmal zurück, im Gegensatz zu vielen anderen.
Ja.
Er verwettet halt sein ganzes Geld, ne?
Ja, ja, ja.
Und poor Sarah sagt dann halt so,
ich geh mal eben kotzen.
Ja, I'm going to throw up.
Herrlich.
Die poor Sarah-Szene ist unglaublich, wo seine Frau endlich nach Victorville auf die Ranch kommt und sagt, okay, er fragt so, ja, willst du jetzt auch, dass ich das nicht schreibe, das Drehbuch? Und die sagt so, okay, nee, du machst eh, was du willst, aber scheiße finde ich schon. Und dann sagt er so, ja, warum lässt du das eigentlich immer bieten von mir? Mhm. Also, das, how do you put up with me, Schnatz? Und dann sagt sie, okay, I've rehearsed this for bla bla bla. Und dann kommt so eine kurze Rede, wo sie ihm sagt, warum er eigentlich echt ein grausiger Ehemann ist.
Mhm.
Und dann sagt sie aber eins muss ich schon sagen, ist nie langweilig mit dir. Völlig erschöpfend, macht mich völlig fertig, aber langweilig ist es nicht.
Naja.
Das ist herzzerreißend, finde ich. Dann,
und jetzt gehe ich reiten.
Und jetzt gehe ich reiten, genau. Ja. Weil I haven't seen a horse's face in 15 years.
Ja.
Alles mit Charles Dance. Mit unserem Tywin Lannister ist fantastisch. Der Hurst.
Ach, natürlich, er ist es. Natürlich.
Ja, der große.
Natürlich, ich wollte ihn noch eine ganze Zeit nachgucken. Woher kenne ich ihn? Hm. Ja. Das letzte Mal habe ich ihn halt von der Armbrust durchbohrt auf dem Klo sitzen sehen, ja.
Charles Dance ist großartig. Ich finde auch, dass der Hurst so sparsam eingesetzt wird und durchaus auch als verletzlich dargestellt.
Ja.
Schönes Walk and Talk auch, wo er ihm die Geschichte von The Organ Grinders Monkey erzählt.
Ja.
Und wunderbar finde ich auch, ich finde es so viel wunderbar. Die Wortgefechte mit seiner Sekretärin Rita Alexander, dieser Britin.
Ja.
Die er eigentlich immer verliert, obwohl er so super witzig und so eloquent ist. Mhm. Aber letztlich hat sie doch ein bisschen die Hosen an, außer wenn es um seinen Whisky geht. Da muss sie klein beigeben. Und auch toll ist dieser Pitch bei dem Studioboss Selnick, wo sie ihm diesen Gruselfilm verkaufen.
Ja, das ist herrlich. Und in dieser Writers Room da, der ist sowieso ganz fantastisch. Ja, das müssen wohl übrigens alles berühmte Leute sein, ne?
Ja. Ja, ja. Wo sie dann am Ende sagen, sie beten ihm ja den Stoff vor und dann sagt Mank dann so, it's director proof.
Großartig, director proof, ja. Ja, der hat ohnehin so ein paar Witze drauf. Wie kriegen wir mehr Leute ins Kino? Ich weiß, wir zeigen Filme in den Straßen.
Ja. Ach, so lustig wie immer über Wizard of Oz. Jedes Mal, wenn der zur Sprache kommt, dann sagt er dann, sein Bruder Joe erwähnt es dann auch und dann sagt er, that movie again.
Ja. Ja. So, jetzt haben wir wirklich alles.
Nee, ich habe nur so viel.
Ja.
Ich finde auch Marion Davis am Marta-Pfahl ist super, wie er die trifft. Also
ja, wunderbar.
Und sagt er, er guckt doch dann zu ihr hoch und sagt so, well, what's at stake here?
Brillant, ja.
Ja. Es gibt
dann
so
auch einfach nur diese wartenden Indianer
auf ihren
Klappstühlen. Also das meine ich, da habe ich Bock auf Hollywood der 30er gekriegt.
Das stimmt. Ja. Dieses, auch toll, was Joe Hausmann einmal zu ihm sagt. Ride hard, aim low.
Ja. Ja.
Und was ich wirklich nochmal beim zweiten Mal erst zu schätzen gelernt habe, das ist mit Irvin Tolberg, also quasi die rechte Hand von Louis B. Mayer. Das ist ja so ein unfassbar direkter und eigentlich ist das ein Antagonist, so ein unfassbar direkter und unromantischer Studio-Executive, ne?
Ja.
Der ihm immer die Meinung sagt. Der sagt in einem Gespräch auch mal, also meine Eltern haben gesagt, haben mir beigebracht, ich sag immer erstmal direkt, was ich will und dann schaue ich, ob ich nochmal zurückrudern muss.
Mhm.
Und was die eigentlich für Dialoge haben und wie es da eigentlich um Kino speziell und Kunst speziell geht, das ist ganz großartig. Und dann sagt er einmal zu Mank, übrigens ein toller Satz noch von Louis B. Mayer, this is the business where the buyer gets nothing but his money for a memory.
Nee, fantastisch.
Nothing for his money but a memory.
Und sie wollen nicht ihre hard-earned 25 Cent für Macbeth ausgeben. Ja.
Ja, das sagt wieder Joe Hausmann.
Aber ich wollte das jetzt nicht verwässern. Das erste ist wirklich auch brillant, ja.
Genau, Irvin Tolberg sagt zu Mank, how formidable people like you were, if you actually gave at the office. Also, wie großartig könnten Leute wie du sein, wenn du im Büro hart arbeiten würdest wie ich. Und nicht nur einfach so, nach wann habe ich Lust zu schreiben, wann kann ich gerade Deadline sonst irgendwie.
Ja.
Das hat mich fasziniert.
Ja.
Und da muss ich noch sagen, dass der Soundtrack
und
wirklich, ja, Entschuldigung.
Und sein Bruder, das ist, der kommt ja ab und zu vorbei und redet mit ihm und der ist so, der sieht sehr gut aus und fährt so Auto und man, der, ich glaube, dadurch habe ich den so unterschätzt und dann habe ich irgendwann gelesen, naja, sein Bruder hat auch zwei Oscar-Drehbücher geschrieben oder sowas. Der ist auch ein richtig, richtig guter Drehbuchautor.
Ja. Auch eine tolle Rolle. Ich habe jetzt gerade, weiß jetzt gerade gar nicht, wer ihn gespielt hat. Auf jeden Fall sehr fantastisch war wirklich Alice Howard, heißt der, als Louis B. Mayer. Toller Schauspieler, fand ich. Der immer so ein bisschen als Witzfigur ja auch dargestellt wird, ne? Also das ist quasi die leicht anzugreifende, zu parodierende Studio-Boss-Figur, ne? Wobei aber wir dann letztlich, als Mank sich so daneben benimmt auf der Cocktail-Kostüm-Party, dann auch Mank angreift und sagt, Wer zum Teufel glaubst du eigentlich, dass du, wer du bist? Wer glaubst du eigentlich, dass die Hälfte deines Gehalts zahlt, du Idiot? Und Mank dann auch die Kinnlade runterklappt.
Da klappt ihm ganz schön, da wird er ganz schön abserviert an dem Abend. Ja. Na gut. So, pass auf. Können wir jetzt überhaupt noch eine Empfehlung aussprechen für den Film? Weil wir haben jetzt so viele Sachen über den Film gesagt.
Ja, auch wer ihn nicht gesehen hat, der weiß nicht, der hat wahrscheinlich schon längst weitergespielt.
Hoffentlich.
Trent Reznor und Atticus Ross, die immer die Soundtracks für David Fincher Filme machen und das immer so ein bisschen elektronisch und nach Nine Inch Nails auch klingt, haben einen Jazz-Soundtrack gemacht. Das können die gut.
Finde ich auch.
Das können die wirklich gut. Habe ich auch auf Spotify angehört gestern. Ich bin echt so all in bei dem Film. Tolles Kinoerlebnis. Ich hätte ihn gerne im Kino gesehen.
Aber da hättest du ihn wahrscheinlich noch nicht zweimal gesehen.
Nee.
Wer weiß.
Wäre schwierig gewesen.
Wer weiß.
Okay. Rüdiger, kurz zum Kinothema allgemein noch. Ich habe zwei Fragen für dich.
Ja, bitte.
Nämlich, die eine hast du vorbereitet, die Kino-No-Gos. Der erste ist natürlich, welches war der erste Film, den du im Kino gesehen hast?
Boah, Auf die Frage erwischt mich kalt, aber das muss das so als Kind, so also ein Märchenfilm muss das gewesen sein. Ich glaube, es war Aschenputtel. Und ja. Zwar in irgendeiner alten Realfilmverfilmung. Also
nicht die Disney.
Nein, nicht Disney. Genau. Ja. Aber meine so prägendsten Kinoerlebnisse waren alle vom Inselkino in Jüst. Mhm. Ein kleines, großes, also kleines, schönes Einraumkino. Ja, damals kam es mir groß vor, aber wahrscheinlich waren das, weiß ich nicht, wie viel Sitze. Hm. 150. Ja. Hm. Und du?
Ich war das erste Mal in Italien im Kino.
Ach.
Im Italienurlaub, also ein bisschen ähnlich im Vergleich zu dir und da Asterix erobert Rom gesehen.
Stimmt, das hast du noch nicht erzählt.
Ja.
Und auf Deutsch oder auf Italienisch?
Es war eine deutsche Vorführung
für die deutschen Touristen. Alles klar. Ja. Toll.
Und dachte ich, wow, das ist ja mal was.
Was
für ein Abenteuer, dachte ich.
Ja.
Mhm. Und ich glaube, dann kam relativ schnell Bernhard und Bianca.
Oh.
Und tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht, relativ schnell in einer Wiederaufführung Star Wars A New Hope.
Ja.
Das ist mein dritter oder vierter.
Und deshalb wirst du auch immer der größere Star Wars-Janer sein als ich. Ich habe es einfach zu spät alles gesehen. Es hat meine Gene nicht verändert.
Hm. Mhm. Die No-Gos in Kinos.
No-Gos, pass auf, ich habe selbst bei den No-Gos habe ich kurze Honorable Mentions, weil die klar sind.
Mhm.
Ja, also alles, was im Kino No-Gos, also alles, was mit zu laut quatschen, rascheln, ich habe Pupsen, Fressen, Trinken aufgeschrieben, ist natürlich die logischen No-Gos im Kino, oder Gruppen, Leute, laut redende Gruppen untereinander, Handy benutzende Leute.
Gruppen an sich schon.
Wir mögen an sich keine Gruppen, ja. Und jegliche Form von vergessen Ding. Ich vergesse immer gerne Sachen. Kinosälen gerne mal so Schlüssel oder Portemonnaies, Handys zwischen den Klappsitzen liegen lassen. Das passiert immer. Das muss ich einmal kurz runter haben, damit ich es nicht auf meine Liste muss.
Ja.
Hast du sowas auch?
Ja, Sachen im Kino vergessen habe ich auch schon.
Mhm.
Von Baseballcaps bis Schals bis Handschuhe.
Alles ja, schon dabei. Schals. Musste ich nochmal zurück. Ja, genau.
Mhm. Ja, klar. Ich habe auch ich war mal mit einer Arbeitskollegin im Kino, die den Film, glaube ich, schon gesehen hatte. Und die hat dann gesagt, jetzt kommt gleich die Szene, wo der Dings gesagt hat. Und da war ich so, der dachte, das ist eine neue, neue Dimension von Scheiße sein im Kino.
Ja.
Es war Big Fish von, ich glaube, Tim Burton Film.
Ja.
Hm. Ja, Handy checken finde ich blöd.
Ja, das ist mein Punkt 3, Handy checken, ja.
Ja, okay. Chipsen finde ich schlimm. Taco-Chipsen.
Ja, geht gar nicht.
Als wir Mulan geguckt haben bei irgendeiner spannenden Szene, es war bei Mandalorian, genau, bei dem Shootout von Mandalorian, hat mein Sohn so gechipst. So.
Ich wusste nicht, dass Chipsen ein Verb ist, aber es gefällt mir.
Dann habe ich gesagt, hör bitte jetzt auf.
Ja.
Warum? Ich esse doch gar. Nein, das stört mich. Das kann so den Dings. Das ist die spannendste Szene jetzt. Du kannst chipsen beim Abspannen dann.
Alright.
Okay, gut. Und zu viele Leute im Kino.
Ja. Finde ich auch.
Okay, aber jetzt dein Platz 3. Hast du ja
echt mein Platz 3 habe ich gesagt, Leute, die Handy überhaupt. Also ich versuche auch selber das Handy auszuhaben.
Ja.
Versuche auch vorher zu klären, dass sich um die Kinder sozusagen im Notfall gekümmert ist, damit das Handy aus sein kann. Oft hat man ja auch keinen Empfang, dafür ist man ja eh dankbar.
Ja, das stimmt.
Ich suche auch nur noch Hotels mit Funkloch. Quatsch. Aber Handy anlassen. Soll ich weitermachen? Nee. Was ist da? Hast du schon Platz 3?
Mein Platz 3 ist desinteressierte Leute.
Ja.
Das heißt, Leute,
mit denen du im Kino bist oder
mit denen ich gleichzeitig im Kino bin und von denen man, selbst wenn sie nichts sagen, merken, dass sie null Bock auf den Film haben.
Furchtbar.
Das schwappt so auf einen über.
Ja.
Man kann den Film gar nicht mehr so gut finden, wie man ihn eigentlich finden würde.
Absolut. Finde ich auch.
Ja.
Das ist mein, naja.
Ja. Dein Platz 2?
Mein Platz 2 hat mit mir selber zu tun, muss ich mir selber regeln, wenn ich zu viel trinke, wenn ich ins Kino gehe. Und ich nach, du kennst das, vom Kino gehen mit mir, uninteressiert bin ich, glaube ich, selten.
Ja, nee.
Was mir oft passiert ist, dass ich auf Toilette muss während des Films.
Ich dachte, du meinst im Sinne von besoffen.
Nein, das nicht. Nee, einfach nur zu viel Flüssigkeit zu mir nehmen. Erstens, das ist viel zu teuer im Kino. Zweitens, habe ich spätestens nach 60 Minuten so viel Harndrang, dass ich in 2-Stunden-Film auch schon mal zweimal gehen muss. Das geht nicht. Kann ich nicht machen. Dein Platz 2?
Naja, ich wollte noch was dazu sagen.
Ja,
Ich mag das nicht, wenn ich müde ins Kino gehe oder in die Spätvorstellung.
Mhm.
Weil da, genauso wie du was verpasst, während du aufs Klo gehst, verpasse ich was durch so Minutenschlaf.
Mhm.
Und denke ich auch, das war nicht die richtige Verfassung, um ins Kino zu gehen einfach.
Mhm.
Ja, okay. Mein Platz 2 ist, der Ton ist zu leise. könnte ich ausrasten. Also
böse.
Der Film geht los und ich denke mal so, tada! Auch gerade Film, der viel auf Musik setzt und so, und dann denke ich so, nein!
Lustig, ich habe einmal.
Und dann gibt es ja auch keine Vorführer oft mehr, denen du das sagen könntest.
Ja, vor allem vielleicht schon, aber du musst eine Viertelstunde durchs Haus rennen, bis du jemanden findest.
Ja, musst du an die Kinokasse zurück eigentlich.
Und dann bist du immer der Verrückte irgendwie.
Ja.
Hallo, ist denn jemand? Ja, das geht auch nicht.
Ja.
Aber ich sag dir, ich habe mal einen Film geguckt, zu laut. Das war ganz geil, weil es war auch noch Pink Floyd The Wall, was wirklich ein toller Film ist.
Mhm.
Im Viktoriendahlbruch. Ja, an meiner Heimat. Pink Floyd The Wall gesehen, genau.
Aber lieber zu laut als zu leise.
Lieber zu laut als zu leise. Okay. Oh ja.
Gut, dein Platz 1.
Mein Platz 1 ist eigentlich das, was du eben schon gesagt hast. Leute, die mir in irgendeiner Form, da hat der Film kaum angefangen oder während des Films oder überhaupt, einfach zu früh, also quasi vor Ende des Films, ihre Meinung mitteilen. Also, ich hab da so einen Freund, das ist wirklich ein lieber Freund. Genau, es gibt ihn wirklich, deshalb jetzt weißt du,
wer jetzt weiß ich, wer es ist.
Der mir gerne mal während der ersten Szene sagt, boah, ich verstehe gerade gar nichts, gefällt mir gar nicht. Also, ja, dann guck halt hin. Und ich, also das ja.
Ah, ja.
Furchtbar. Aber das klingt jetzt, ich möchte jetzt hier nicht meine Freunde bashen. Aber ich, Desinteresse kann da schon reichen. Ich bin da überempfindlich auch. Ich möchte keine Vibes spüren.
Ja. Verstehe ich.
Ja.
Verstehe ich. Kann ich auch manchmal
aus. Also kann man mit dir gut ins Kino gehen.
Ja, ich kann auch Vibes ausstrahlen, das weißt du ja auch, aber ja. Nicht im Kino. Da versuche ich sehr offen zu sein.
Okay.
Ja.
Was ist dein Platz 1?
Mein Platz 1 ist die deutsche Version, wenn ich die das Original hören will.
Brillant. Ja, auf die bin ich gar nicht gekommen. Ja.
Da habe ich aber auch eine Anekdote dazu. Und zwar saß ich in S, zweiter Teil. Und der Film geht auf Deutsch los.
Ich dachte, S wird sie abkürzen für den Ort. Nee, ja, du sagst in S.
In It.
Ich hab's. Ja, ich hab's.
Und ich dachte so, oh komm, bitte. Und dann haben die es offensichtlich aber wirklich nicht zu spät gemerkt. Und ich habe mir dann irgendwie die Augen zugehalten oder die Ohren, weil ich das einfach nicht wollte, dass das auf Deutsch losgeht. Ich wollte es. Ja, so ein bisschen. Und dann haben die das ewig nicht gefixt bekommen. Und ich bin dann rausgegangen und habe gewartet, weil ich keinen Bock hatte, in diesem vollen Kino zu sitzen.
Ist das die Ballgeschichte?
Ja, genau. Und immer wieder zu gucken, bis dieser Film wieder neu an. Der Film fing immer wieder auf Deutsch neu an. Und ich so, man, come on, figure it out. Und dann bin ich halt irgendwie rausgegangen, hab so einen neuen Stressball getestet und hab den immer gegen die Kinotür geworfen, in diesem dunklen Vorraum, ne? Und plötzlich hatte ich den Ball aber durch die offene Tür geworfen und die fiel in diesen Orchestergraben, der Ball.
Ja.
Und ich dachte so, nein, den habe ich gerade erst geschenkt bekommen, der schöne Ball. Und bin dem hinterher gehechtet und hab aber, weil es auch wirklich stockdunkel da drin war, bisschen verfehlt, dass die eine der beiden Flügeltüren eigentlich komplett geschlossen war.
Ja.
Und bin mit der Kniescheibe so dagegen gesprungen, dass ich einen ganzen Monat leicht humpeln musste.
Oh nein.
Und tatsächlich den Rest von S im Kino wirklich mit schmerzverzerrtem Kniescheibe, schmerzverzerrtem Gesicht und einer ledierten Kniescheibe da drinnen saß.
Ja.
Und das alles nur, weil ich die Originalversion nicht gespielt habe.
Oh nein.
Die bösen, bösen Leute.
Die bösen.
Okay.
Mensch.
Gut, das waren Kino. 1:30 Kino.
Kino. Mit sehr viel Film.
Sehr viel Film. Und
angebracht.
Und beim nächsten Mal haben wir hoffentlich wieder unsere Freundin Christina Boganski
zu Gast. Beim nächsten Mal, ja, sollen wir sagen, worum es gehen wird?
Ja.
Es geht um Spiritualität.
Genau.
Cool.
Verdammt erleuchtet wird die nächste.
Verdammt. Ja, ein bisschen, ne? Aber ist auch schön.
Ja, auf jeden Fall. Und weihnachtlich auch.
Auf jeden Fall.
Ja. Okay, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.